Hey David.
Hey Robert.
Na, Schnecke?
Ich hab dir was mitgebracht.
Nee, hast du nicht.
Doch,
hast du. Hab ich vergessen?
Ja.
Hast du was angekündigt?
Ja, ja. Du, ich war ja am Wochenende wieder bei Sean David.
Ja.
Und der Crew, letzte Folge aufgenommen, war voll traurig. Wir haben nochmal ein schönes Wochenende zusammen gehabt und sind unter anderem, haben wir aber gesagt, wir machen ein letztes Video, weil Sean ja seinen Kanal einstellt und sind dann, waren grillen, waren spazieren wie alte Männer.
Du weißt, dass du das alles bei mir immer haben könntest, wenn du vorbeikommst, ne? Grillen, spazieren.
Ja, Video ja.
Aufnehmen.
Aber du willst halt nicht über Filme abnörden, du willst übers Leben reden.
Du findest es auch voll schön, wenn
ich
wir find, nicht
ja,
über Filme
ey, ich
reden.
Ich finde es voll schön, mit dir zu reden, aber ich finde es auch schön, mit dieser Truppe mal einfach so hardcore abzunörden.
Ich meine, wir sitzen hier jede Woche anderthalb Stunden
ja.
über Filme.
Ja, ja.
Ist ja okay, du fandest es toll.
Genau, ich fand es toll. Wir sind dann zusammen am Sonntag jetzt auf der Filmbörse gewesen. Das war auch nochmal ein besonderes Erlebnis, so mit Daniel Schröckert, Manu von Filmfressen, Willi war noch mit dabei.
Werdet ihr dann nicht dauernd, speziell du, angequatscht? Also da sagen noch richtig viele Leute, David, was, Dave? Also,
ey, an dem Wochenende, weißt du, wer am meisten angesprochen wurde, auch wo wir durch Düsseldorf gegangen sind? Daniel Schröckert. Der wurde, also wirklich, das war so richtig, als würde damals, ich weiß noch, wenn ich mit LeFloid unterwegs war,
ja.
So war das mit Daniel Schröckert. Und da war ich schon ein bisschen, also der hat, vor allen Dingen in so diesen Hardcore-Film-Bubbles, da ist Daniel Schröckert schon nochmal eine andere Nummer, hatte ich das Gefühl,
okay.
Zumindest jetzt an diesem Wochenende. Wir haben viele Fotos gemacht, er wurde oft besprochen, wir haben den Backrooms-Film abends dann noch im Kino.
Wurde der Podcast lohnt erwähnt von Zuschauern?
Nee. Nee, es war so, niemand hat mich auch auf dich angesprochen. Es war ein unerfolgreiches Wochenende.
Ein verlorenes Wochenende.
Aber es war sehr witzig, mit denen über so eine Filmbörse zu gehen. Martin wurde häufig angesprochen. Ja. Also, wo ist Martin?
Wo ist Martin?
Ohne Martin, wie kann das sein?
Ja, und wie ist der Dritte bei euch nochmal beim Podcast? Was ist eine Filmbörse? Was passiert da?
Naja, da sind so zwei große Hallen gewesen und dann sind da ganz viele Aussteller, die DVDs und Blu-Rays verkaufen. Eigentlich so ein Medium, was heute keiner mehr kennt und benutzt.
Aber richtige Firmen oder privat?
Nee, so, privat. Also, es waren Firmen, aber auch so viele private Leute, die dann zum Teil alte Magazine, Super 8 Filme verkauft haben. Sean hatte sich Asterix erobert Rom als Super 8 Kopie geholt. Und von Platoon Leader, einem alten, deinem Lieblings-Michael Dudikoff-Film, hat er sich eine VHS geholt. Aber der hat ja auch zu Hause so eine halbe Videothek, wo dann wirklich diese Kassetten stehen. Mega geil. Und Kilo kam schon rein und meinte, ich kann heute, ich werde kein Geld abheben. Letztes Mal habe ich 150 Euro ausgegeben. Da sagte Manu, ich habe letztes Mal 500 Euro ausgegeben. Da dachte ich, wer holt denn sich so viel Zeug? Aber die haben dann wirklich so Zombie-Massaker 1 bis 4 und so Kram, den ich noch nie gehört hatte. Aber ich habe mir auch zwei Sachen geholt. Eine für mich, das hier.
Türkisch Star Wars.
Das ist Murat, ein Karate-Türke.
Ja,
der
stimmt.
Ist ja niemals in Deutsch erschienen. Heißt
Dünyayi Kurtaran Adam.
Den gab's da und ich dachte so, ey, für meine 30-Tages-Challenge, perfekt. Ja, kann ich mir den angucken zu Hause. Die Qualität ist wohl...
In einer Raumschlacht werden zwei Piloten abgeschossen und stürzen auf einen Fremdplaneten. Dort will ein finsterer Tyrann die Weltherrschaft an sich reißen, der den beiden Helden alsbald seine Monsterhorden entgegenschickt. Doch nach einer lockeren Trainingssession haben beide die nötigen Kung-Fu-Skills, um den Kampf aufnehmen zu können. Dieser Kult... Okay. Nice.
Ja, ja. Da haben die ja wirklich einfach Star Wars. Die Star Wars.
Kommst du hin und her schmeißen, Martin und David?
Nein, ich bin das wieder. Die haben sich die Star Wars-Rolle von Lucasfilm geholt, haben das als Rückprojektion laufen lassen und haben dann die Charaktere einfach davor hingestellt, vor diese Wand, wo der Film gelaufen ist. Und das ist dann dieser Film. Freue ich mich schon drauf. Stell
ist
ich dann
das
auf
legal,
meinen,
dass du das jetzt hier besitzt in Deutschland?
Der ist verkauft worden da. Sie haben noch was anderes verkauft. Und da dachte ich, das bringe ich doch meinem Robi mit.
David, so ein bisschen wie bei Drogen. So. Yeah! Als Blu-ray?
Ja.
Was muss eine Blu-ray-Hülle?
Nee.
Dieses Dino Riders, die Serie.
Es ist gedruckt. Das ist, ich glaube, es ist ein Bootleg oder so. Ich bin
geil.
Mir nicht sicher.
Da redet sind, über Masters of the Universe, das ist genau die Zeit damals.
Ja. Und das ist doch deine, soweit ich mich erinnere, eine deiner Lieblings-Kinderserien.
In meiner Review rede ich auch darüber.
Ja?
Ja, werde ich heute auch hier drüber reden. Das ist bezahlt dafür.
Zehner. Hat eigentlich 20 gekostet, ich habe es für 10 bekommen.
Hast du noch runtergehandelt?
Nee, Sean hat den runtergehandelt. Der dachte aber, dass wir die für Robert Becker geholt haben. Ich so, oh, das bringe ich Robert mit. Und er so, ja, komm, ich handle ihn runter.
Für den hat er sich voll reingehangen.
Ja, für dich nicht.
Für mich hat er gesagt, komm, gib ihm 40.
Ja, gib ihm 40.
299 Minuten.
Ja, sind auch wohl Folgen drauf, die in Deutschland nie erschienen sind. Die liegen dann nur in englischer Sprache vor. Also
ja, 10 und 12, nur auf Englisch.
Mhm. Also du hast da ein ganz besonderes super Exemplar.
Bonusfolge 14, Eiszeit.
Ich konnte nicht dran vorbeilaufen. Also ich habe mir ein absolutes Trash-Spektakel geholt in Qualität. Daniel Schröckert meinte schon, ich soll mich darauf vorbereiten. Es sieht aus, als hätte man das durch einen Waschlappen gefilmt.
Ich habe Dino Riders. Weißt du, was das ist, Martin? Es sind Menschen, die auf Dinosauriern reiten, die Laser verschießen.
Ja. Dino Riders.
Die reiten auf Dinos. Siehst du, wie sie da die Laser schießen? Ja. Hier in Davids Kamera könnt ihr Dino Riders sehen.
Ja.
Richtig gut. Geil, danke.
Ja, bitte.
Danke, ey, jede Woche Geschenke.
Jetzt, ja,
Take
ab
me
sofort.
To your leader, Dino Riders. Ey, wenn es wirklich wild wird, bin ich ausgestattet.
Also entweder es ist so, wie Neil deGrasse Tyson sagt, dass jetzt die Aliens kommen, dann hast du schon mal einen Leitfaden. Und wenn das so ist wie The End of Oak Street, wo gestern der neue Trailer erschienen ist und die Dinos kommen zurück, dann hast du mit Dino Riders,
ist
weißt
das
du schon.
Ist das in The End of Oak Street so?
Ja, hast du den Trailer gestern nicht
geguckt? Nee, ich war so faul.
Ja, es sieht so aus, als würde die Familie, ich glaube, es sieht so aus, als würde die gesamte Straße, in der sie wohnen, in die Dino-Zeit zurückteleportiert
werden.
Ja,
geil
werden.
Eigentlich für
sieht,
mich.
Sieht voll gut aus. Ich bin sehr gespannt.
Also David, wenn wir einen Film drehen eines Tages, wird das hier unser MacGuffin, okay? Wir begegnen Außerirdischen und sie sagen, bringt uns das verlorene Exemplar von Dino Riders.
Ja, aber die,
und das irgendwo verschollen.
Die Blu-ray, wo die zwei Folgen auf Englisch drauf sind und alle so, boah, ja. Das gibt's doch gar nicht.
Und du sagst, das liegt doch bei dir zu Hause. Und ich sag so, nein, David, wir hatten doch ein Erdbeben. Und dann ist so ein Riss durch die Straße gegangen, genau wo die Dino Riders Blu-ray lag. Das ist runtergefallen auf die andere Seite der Erde.
Ja.
Und da müssen wir es irgendwie herbekommen.
Und das Einzige, was in deiner Wohnung überlebt hat, ist mein
Wohnung?
Buch, das auf Toilette
David.
Haus. Ja, ja.
Wir wollen keinen Hehl daraus machen, wie hässlich David mein Haus findet.
Der Todesstern. Ey, wir haben letzte Woche viel Feedback bekommen. Ich möchte direkt.
Wir haben viel Feedback bekommen. David wurde erstmal richtig geklatscht.
Richtig
warum,
geklatscht.
Warum eigentlich? Wirklich, er sagt immer wieder mit einem solchen Selbstbewusstsein Schwachsinn über manche Dinge. Also, er ist zu 95% richtig. Aber Poldi war ja mal anscheinend ein Riesengriff ins Klo.
Ey, ich sag's ganz ehrlich, für mich war das immer, ich kenne den ja nur von den Weltmeisterschaften. Und für mich war immer das Gefühl, Lukas Podolski wird eingewechselt und alle so um mich herum, boah, geil, Lukas Podolski wird eingewechselt. Und dann passiert gar nichts. Dann hat er keinen Unterschied gemacht. Und ich dachte immer, hä, warum freuen die sich die Leute? Aber wir haben viele
Kommentare. Mario Gomez war bekannt dafür, einen Meter vom Tor noch über die Latte zu köpfen.
Mann, weiß ich nicht. Ich bringe die ja zum Teil durcheinander. Ich bin super. Ich
aber warum
ich
sagst
weiß,
du das denn dann?
Ich, hab doch warum, ich habe was? Im Podcast gesagt, dass ich keine Ahnung habe. Ich habe gesagt so, ey, das sage ich hier komplett uninformiert. Das ist mein
Eindruck. Gina hat mich auch so angucken und sagt so, ja, hast dich aber nicht gewehrt. Hast dich ja reinreden
lassen. Das ist mein Eindruck von Lukas Podolski. Das heißt doch nicht, dass das die Wahrheit ist oder dass das stimmt. Hier hat jemand
nur
geschrieben.
Nur einmal um sachlich. Okay, warte. Lukas Podolski hat 13 Mal das Tor des Monats geschossen. Ja. Platz 2 war Klinsmann mit 7 Toren. Er ist Pokalsieger in 5 verschiedenen Ländern und hat mit 49 Toren in 130 Länderspielen die drittmeisten Tore für Deutschland in der Geschichte geschossen.
André schreibt, wird mir immer unsympathischer, der David Heilen. Schon alleine, wie er über Podolski redet, obwohl er keine Ahnung hat. Ja, Mann. Ey, ich werde doch auch mal über Sachen reden dürfen hier, die ich, wo ich nicht keine Ahnung habe. Aber ja, das gab's ganz viel. Uns haben viele Leute tatsächlich jetzt schon überall hingewiesen. Hast du von Half, wie ist das? Half, nicht Half Life, sondern wie heißt es? Half Man. Half Man?
Nee, habe ich nicht. Habe ich gesehen, aber.
Das ist
nicht
diese neue Serie von dem, der.
Beef.
Nee, nicht Beef. Der hatte dieses, wie hieß das denn, wo der Typ von dieser Frau verfolgt wurde. Das war so eine Stalking-Geschichte. Er ist in der Bar gewesen als Barkeeper.
Ach so,
Baby Reindeer. Und der Mann, der das gemacht hat, der hat eine neue Serie namens Half-Man.
Ich glaube HBO Max.
Und da habe ich auf allen Kanälen, haben mir Leute geschrieben, warum habt ihr noch nicht drüber geredet?
Und hast geschaut?
Nee. Du hattest mir noch geschrieben, jetzt kommt auch dieser Rose Byrne-Film, If I Had Legs, I'd
Legs?
Kick You. Ist auch erschienen. Nee, ich habe auf der Fahrt, habe ich Filme von meiner 30-Tage-Challenge geguckt und auf der Rückfahrt habe ich dann Ultra Force 1 und 2 geschaut, weil die anderen gesagt haben, ey, ich habe folgende Karate-Klassiker, die du noch sehen musst.
Und dann hast du, Gina ist auch noch drin, die hat jetzt Requiem for a Dream geschaut, Zodiac.
Ja.
Der wilde Roboter holt sie.
Ah, okay.
Der Roboter. Danke an Felix Lobrecht übrigens, der hat uns shoutoutet. Mal wieder.
Ja.
Der ist gemischter Hack. Was soll er machen? Wenn wir über Filme reden, dann kann er nicht anders als sagen, ich kenne da zwei Grandiose.
Ja.
Dann nennt er uns immer fröhlich, freundlich.
Den soll er auch nennen, sind wir ehrlich. So.
Ganz viel Lob haben wir bekommen für einfach das offene Gespräch.
Mhm.
Sehr viel Anklang. Leute, die auch im Discord ganze Statistiken veröffentlicht haben, die ihre eigenen Meinungen über den sozialen Aspekt, über den Survival Bias. Also das wurde dann komplex auf dem Discord, wo ihr übrigens immer vorbeikommen könnt. Über 1400 Leute sind da schon. Da gab es super viel Feedback. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt was Besonderes rausnehmen wollen sollen.
Ich hatte auch überlegt, aber ich habe dann gemerkt, die Leute haben da so gutes Feedback zum Teil gegeben, dass ich dann Ich habe eh überlegt und schon seit längerer Zeit überlegt, ob ich mal so ein Video darüber mache. Aber weil das so komplex ist, und man hat das ja, glaube ich, in unserem Gespräch letzte Woche auch gemerkt, das schweift dann so ein bisschen ab, weil man gar nicht so richtig erfassen kann, was zählt damit alles rein. Aber es waren interessante Sachen. Es gab wirklich Leute, die haben Statistiken erhoben. Einer, Johnsy heißt er, glaube ich, im Discord, der hat tatsächlich sogar eine Statistik auswerten lassen von unseren beiden Letterbox-Profilen und gesagt, er guckt mal nach, ob unsere Wertungen schlechter geworden sind. Das fand ich echt spannend. Also der hat hier so eine richtige, ich weiß nicht, ob du dir die angeguckt hast.
Ich habe das gesehen.
Diese
PDF.
Ich lese mal kurz vor, was er unter anderem geschrieben
hat. Da muss man kurz sagen, bei mir sind, glaube ich, nur die letzten, weiß ich nicht, 500 Filme oder so gelockt. Ich mache Letterbox noch nicht so.
Genau, und du hast auch ältere Sachen nicht. Du bist.
Ja, die habe ich von früher alle nicht gelockt.
Genau, du hast die nicht gelockt. So. Das habe ich mal eine Zeit lang, habe ich mich wirklich jeden Tag durchgeguckt und geschaut, was habe ich gesehen und was habe ich noch nicht. Da fehlen auch noch Sachen bei mir. Ich merke das immer wieder, wo ich dann denke, ach, den habe ich noch nicht, ne? Passiert. Hier, er hat mal geguckt. Bei mir sind es ja 3652 Filme, die ich da gelockt habe und da steht drüber, die KI hat gesagt, eine fast perfekte Glockenkurve. Bevor es um Biases und Dekaden geht, verdient ein Befund ein Kompliment. Davids Bewertungsskala folgt nahezu perfekt einer Normalverteilung. Zentriert bei 2,89 Sternen mit einer Standardabweichung von 0,87. Das klingt statistisch, hat aber eine klare menschliche Bedeutung. Typische Filmfans auf Letterboxd bewerten rechts schief. Viele 3,5er und 4er, kaum 1er. Logisch, man sucht sich ja die Filme aus, die man gut findet. David muss als professioneller Kritiker alles sehen. Das Ergebnis ist eine Kurve, die tatsächlich die volle Bandbreite der Filmqualität abbildet. Wer David vorwirft, er sei zu negativ, liegt objektiv falsch. Es gibt fast genauso viele 3,5er wie 2,5er, genauso viele 4er wie 2er. Das ist keine Negativität, das ist Kalibrierung. Ein 3-Sterne-Film bei David ist ein echter Durchschnittsfilm.
Also bei dem Abend hast du doch richtig gut dann durchgeschlafen, dann, als du das gelesen hast.
Ich habe es heute Morgen gelesen und wollte mich dann eigentlich zum Schlafen nochmal hinlegen, habe ich es aber nicht gemacht. Aber es ist wirklich, er hat hier eine Aufstellung nach Jahrzehnten, wie sind die Wertungen und hat mal geguckt, wie sind die Blockbuster-Filme im Vergleich zu den anderen Filmen, also eher kleinen Filmen, gewertet. Und es ist eine super spannende Auswertung, wo dann auch irgendwie rauskommt, dass natürlich auch da so ein Bias entsteht, weil wenn ich zum Beispiel so Klassiker aus den 40ern oder 30ern nachhole oder auch aus den noch weiter zurückgehe, dann konzentriere ich mich natürlich auch auf die großen Filme. Da gucke ich ja nicht die schlechtesten Filme der 20er und dadurch ist natürlich auch diese Bewertungsskala geht abwärts in die 2020er, weil ich da die meisten Filme dann auch durch meine Aktivität jetzt als Kritiker geguckt habe. Ich habe mir überlegt, weil das so vieles richtig gutes, auch tiefes Feedback gewesen ist, mache ich mal ein Video dazu und werde das Feedback, was ihr mir auch geschickt habt, zum Teil, zumindest das, was ich verwenden kann, werde ich da mal mit mal reinnehmen und das ein bisschen aufarbeiten. So, danke dafür.
Wirklich, wirklich schön, dass da so viel Engagement dahinter ist. Und damit
herzlich willkommen
zu zwei
Wie Pech und Schwafel.
Schwafel.
Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab einem Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Werbung Ende.
So, diese Woche, Leute. Wir sind jetzt hier in der letzten Woche, bevor die Fußball-WM losgeht. Und dann wird es Fußball viel werden. Aber wird es auch so?
Da machen wir jede Woche eine Auswertung hier.
So im Land, wie die Spiele waren. Weiß gar nicht, ob ich die 22 Uhr spiele. Da schlafe ich schon. Werde ich gar nicht gucken können.
Ja, ich werde es eh nicht gucken. Also meine Frau...
Stimmt doch gar nicht. Du wirst immer dann so...
Meine Frau will es immer gucken und dadurch werde ich dazu
genötigt. Ja, und du hast dann auch Lust. Weißt du noch bei der... War das die EM? Ja, das war die EM letzte Mal, wo wir da am Zoo lang gelaufen sind. Dann sind die ganzen Fans Richtung Olympiastadion gelaufen, so das Bild. Da sind wir beide rüber zur Astor Lounge gegangen. Mhm. Ach, du lässt dich schon anstecken bestimmt.
Ich, ja, so ein bisschen. Also ich meine, wenn sie weit kommen, lasse ich mich auch anstecken. Und dann bin ich halt auch, auf einmal bin ich dann Fan. Weil wenn es sich anbietet. Aber wenn nicht, dann sage ich halt, ja, hat mich eh nie interessiert.
Tina hat hier so richtige Bots entwickelt, um die Spiele irgendwie zusammen, wer wann und Erinnerungen, die gepostet werden, und hat eigene Tippspiele erstellt. Und heute meinte sie zu mir, sie glaubt, sie geht auf Frankreich. Meine letzten Worte, als ich gegangen bin, waren, wer nicht für Deutschland ist, ist ein Verräter.
Ja.
Beim Fußball.
Ja, ja. Generell einfach. Einfach generell.
Also, die Woche. Auf dem Michael Jackson-Hype springt mir Netflix seit Mittwoch auf. Da gibt es nämlich Michael Jackson das Urteil. Das ist eine Doku rund um diese ganzen Anschuldigungen und so. Also, mal gucken, was Netflix daraus macht.
Könnte man ja auch als zweiten Kinofilm dann einfach so sehen.
Zwino-Film. Masters of the Universe startet die Woche im Kino. Reden wir gleich drüber. Dann Good Boy. Wir wollen nur dein Bestes. Heel heißt der im Original. Habe ich gesehen, den Film? Hm. Scary Movie 6 startet die Woche. Paramount hat der deutschen Presse diesen Film nicht vorab gezeigt.
Das ist das zweite Mal jetzt dieses Jahr. Nachdem sie Scream 7 haben sie ja auch nicht gezeigt. Ich habe mich für mich entschieden und das sage ich jetzt hier wieder unter Vorbehalt. Ich möchte den Film dann nicht gucken, weil erstens finde ich das echt ein... Es finde ich scheiße, dass sie das machen. Also diese Filme jetzt immer häufiger nicht...
Ich verstehe es bei Scary Movie vor allem nicht, weil ich glaube, der wird auch bei der Presse gar nicht so schlecht funktionieren nach so langer Zeit.
Ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
Ja, aber selbst das negative Feedback und Input, das bockt für die Leute. Scary Movie guckst du ja nun wirklich aus ganz anderen Gründen als, soll ich den gucken, lohnt es. Also da gibt es schon 5 Filme. Du weißt, wie es wird. Also das ist doch was, das ist doch völlig egal, was die Presse sagt.
Ich finde es ein Unding und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die deutsche Relegation da mit drin hängt. Ich meine, es ist mittlerweile ein Verein, der von David Ellison geführt wird, die ja da drüben eh keinen Bock auf Free Speech haben. Keine Ahnung, wie viel das mit reinwirkt, aber vielleicht ist es eine Vorgabe aus Amerika, dass diese Sachen halt nicht gezeigt werden.
Ist das so in den USA auch nicht gescreent worden? Das weiß ich nicht.
Also ich habe keine Ahnung. Der wird in ganz Deutschland der Presse nicht gezeigt und das finde ich verwerflich, ehrlich gesagt. Ich finde das nicht cool. Und ich überlege dann, wenn ich von meinem eigenen Geld, was ich ja machen würde, ist nicht das erste Mal, dass ich mir einen Film, war jetzt auch am Wochenende von meinem Geld in Backrooms oder habe dann den Iron Lung Film geguckt. Also wenn es nötig ist, gucke ich mir sehr gerne Filme auch an und das muss da nicht gratis reingeführt werden. Aber das finde ich halt einfach ein Unding. Und nun muss man dazu sagen, ich fand bisher alle Scary Movie Filme schrecklich in variierenden Graden der Scheißigkeit. So, also der erste war nur scheiße, die anderen waren dann unendlich bekloppt, sodass ich jetzt nicht glaube, dass dieser 6. Film mich dann abholen wird. Also warum soll ich da noch 15? Warum soll ich da noch 15 Euro? Nö, ich will nur erklären, warum ich zu diesem Zeitpunkt jetzt sage, nein. Allerdings sehe ich jetzt auch schon wieder, ich habe für die neue Folge Just Watch eigentlich nur Masters of the Universe. Punkt. So, eigentlich muss ich ihn gucken, weil ich die Folge sonst nicht voll bekomme, weil ich ja mal 4 Sachen vorstelle. Also nachher schlucke ich wieder meine eigenen Worte. Martin schmunzelt schon, du schmunzelt schon. Vor den Kopfhörern werden die Leute wahrscheinlich jetzt auch schon...
Du hast kurz bevor wir angefangen und gesagt, wann guckst du nochmal morgens?
Ja, naja, ich wollte es schon mal vor... Aber ich wollte trotzdem mal abrunden.
Martin, willst du mitkommen? Ich hätte dir voll ein Ticket besorgt. David, ich hätte dir auch eins besorgen. Aber willst du nicht?
Achso, wir würden... Ja, stimmt. Ja, ich überleg's mal noch. Aber ich bin trotzdem... Nee, da würde ich meine Prinzipien verraten. Sowas geht doch nicht. Wieso machen wir da mit? Wieso besprechen
also
wir
erstens habe ich das nicht, mich nicht auf den Stuhl gestellt. Ich boykottiere hier die Filme. Also wenn ich sagen würde, ich habe keinen Bock auf einen Film, deswegen gucke ich ihn nicht. Mann, David, wir würden uns so oft nicht im Kino treffen. Das ist das Erste. Ja, ich mach's einfach. Ich bin dann Completer. Ich denke da auch nicht drüber nach. Ich versuche auch nicht die große Verschwörung gegen mich oder gegen das Land oder gegen meinen Berufsstand zu erschnüffeln. Nächste Woche geht's halt einfach weiter und fertig ist. Also, ja, das ist also, finde ich okay.
Ja. Ja. Ey, ist legitim, sage ich ja, nichts.
Also, you do you, aber ich mach, wie ich so will, weißt du?
Ja, okay, ja, mach mal. Ich mach vielleicht so, wie du willst.
Ja. Sommer auf Asphalt startet die Woche Kino. Das ist so eine Tragikomödie aus Deutschland. Wenn wir auch mal einen deutschen Film wieder erwähnt haben.
Sommer auf Asphalt?
Mit Christoph Maria Herbst. Willst du mehr wissen gerne?
Nee.
Und Maler Emde und Aaron Hilmer?
Nein.
Tragikomödie. Okay, dann haben wir noch, nicht uninteressant, Poldi. Donnerstag auf Netflix.
Ah, da habe ich was zu sagen.
Das guck ich auch.
Guckst du?
Ja, auf jeden Fall. Allein schon nächste Woche dir nochmal zu erzählen, was für ein gigantisches Leben dieser Mann hat.
Ich habe ehrlich gesagt überlegt, ob ich es mir auch angucke, einfach um mal informiert zu werden.
Ich glaube, der ist witzig. Ich glaube, der Typ ist wirklich ein entspannter Dude.
Glaube ich auch. Wie gesagt, ist hier nur der Eindruck, den ich völlig oberflächlich gewonnen habe, wenn ich mal alle 5 Jahre mal irgendwie so ein Turnier gucke. und dann ein Spiel und
alle
dann sehe.
Jahre und alles 4 Jahre ist WM und alle zwei also im Wechsel dann.
Ja, das ist gut, dass ich keinen Fußballkanal habe, wobei ich mir das auch witzig vorstellen
würde. Das
würde
richtig funktionieren.
Ja, ich glaube auch.
Das müsste eigentlich unser Side-Hustle sein im Sommer.
Ja.
Robert und David, Fußballgötter.
Heingeballert.
Fußballgötter.
Heingeballert.
Nee, Fußballgötter. Ach so, Heingeballert?
Ja? Nein? Okay. Nein?
Warum ist da jetzt nur dein Name drin?
Ja. Ja.
Ja.
Hoffentlich.
Freitag, Apple TV Plus. Apple TV Plus. Kap der Angst. Serienremake. Mit Amy Adams, Patrick Wilson und Javier Bardem.
Kap der Angst.
Kap der Angst.
Aber als ja,
Serie.
Als Serie.
Auf Apple TV.
Den Trailer fand ich gar nicht übel, weil Javier Bardem in der Rolle,
halt
die eigentlich vorher, war ja auch schon ein Remake von Martin Scorsese, wo Robert De Niro den bösen Killer.
Javier Bardem hat er sofort diese No Country for Old Men Psycho-Vibes, wenn er einfach nur dasteht und guckt.
Ja, ja, ja. Wenn es nicht eine Serie wäre, würde ich reinschauen.
So, und damit wisst ihr, was die Woche an größeren Sachen startet. Eine Sache, die wir kurz, auch eine Korrektur, muss man sagen, zu letzter Woche, weil als ich die Woche die Review gemacht habe zu, nee, die Filmnews, zu Obsession, diese Headline, erster Film, der unter 1 Million gekostet hat und über 100 Millionen einspielt,
ja.
Dann dachte ich, ist doch Schwachsinn.
Blavich hat
ja,
auch
ja.
weniger.
Aber das fiel mir dann auch erst ein paar Tage später nach unserer letzten Aufnahme ein. Also ist nicht der erste Film, aber im gleichen Atemzug muss man auch mal sagen, Backrooms war jetzt etwas teurer. Wie stark der reingestartet ist in den USA, hat der jetzt zum Start knapp 82 Millionen eingespielt, weltweit 36 Millionen. Ich sehe den erst kommenden Montag. David hat den schon gesehen.
Hm.
Der kommt in 2 Wochen raus.
Hm.
Wir haben nächste Woche Steffen Gerlach zu Gast rund um The Furious. Das heißt, wir haben nächste Woche eine Folge mit Gast. Aber da bin ich gespannt, was uns erwartet. Aber es ist einfach geil zu sehen, wie so Horrorideen oder alles, was so ein bisschen anders ist, auch von YouTube und Co. wegrekrutiert wird. Wird Zeit, dass man uns wegrekrutiert.
Ja.
In die Fernsehanstalten.
Genau, zum 11 Freunde. Nee, wie heißt dieser Fußball-Talk?
Du weißt schon, wie viele 11 Stunden auf dem Feld einer Mannschaft. Du
ja,
meinst Doppelpass.
Doppelpass.
Boah, das gibt es doch, glaube ich, auch schon ewig nicht mehr.
Nicht
oder?
Mehr?
Weiß ich nicht. Gibt's Doppelpass noch?
Ja, keine Ahnung.
Guck kein lineares
aber
Fernsehen.
Aber da sehe ich uns. Da sehe ich
Freunde,
uns.
Freunde, Kickers. David, wir könnten ja hier das Panini-Sammelheft uns holen und wer am Ende der WM die meisten Sticker hat gewonnen.
Gibt es wieder eins?
Das gibt's immer.
Okay.
Gab's immer, gibt's immer.
Ja.
Ich habe als Kind nur diese Wrestling-Hefte wirklich verfolgt.
Ja, ich habe mir auch mehrere Panini-Sticker-Alben früher geholt. Gab es ja zu allen möglichen Sachen.
Ja.
Ich finde das bei Backrooms und Obsession gerade witzig, wie da diese ganzen Artikel wieder aus dem Boden ploppen. Hollywood, eine neue Zukunft bricht an. YouTuber übernehmen das Feld. Und ich glaube, da wird auch viel verwischt, weil Obsession ist ja eine ganz andere Erfolgsstory, weil das kein Franchise gewesen ist. Das ist, da lag dem nicht zugrunde. Curry Barker ist jetzt auch kein besonders bekannter YouTuber gewesen, würde ich mal sagen. Der hatte schon so ein Cult-Following und seine Kurzfilme, die sind ziemlich gut geklickt gewesen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der, also du kanntest den zum Beispiel ja nicht.
Gar nicht.
Und von Backrooms wirst du ja mal gehört haben, oder?
Ich bin immer nur auf Reddit irgendwie gestoßen, auf ein Subreddit Backrooms. Ich weiß nicht, was Backrooms
ja,
so,
du wirst wahrscheinlich auf deutsche Backrooms gestoßen
oder
sein,
so,
oder?
Kann. Aber ich hatte immer das Gefühl, das bedeutet, also ich habe das nicht recherchiert, aber ich habe das Gefühl, dort ist alles sehr weird. So Backrooms ist alles, was krank und kaputt ist?
Nee,
so, nein?
Nee.
Was ist,
also, oh, guck dir das mal an. Also Backrooms ist echt ein spannendes Phänomen. Das ist so 2022 hatte Kane Parsons, das ist der Macher, der das dann mit Blender tatsächlich, so ein 16-Jähriger hat da auf Basis eines alten 4chan-Posts aus dem Jahr 2019, da hat jemand so ein Bild gepostet. Und darauf basierend, oder dem zugrunde liegen ja die sogenannten Liminal Spaces. Also dieses, ne, es gibt so Bilder oder Videos von großen leeren Räumen, die immer so ein gewisses Unbehagen ausstrahlen, weil sie menschenleer sind und weil sie zum Teil, ne, wenn die Wände so ein bisschen angeschrägt sind oder gerade bei Backrooms ist das Prinzip ja, dass es so gelbe Tapete, gelbe Wände oder Böden und dann die Lichter von oben, das sieht so aus, als wären das Büroräume, aber es hat auch immer irgendwas Unheimliches. Ne? Es ist wie so ein bisschen das Uncanny Valley, was wir ja auch kennen. Wenn wir Menschen Gesichter sehen, in die wir gucken, bei Computereffekten ist es ja häufig so, wo das Auge erstmal erkennt, oh, das ist ein menschliches Gesicht. Und wenn man genauer hinguckt, merkt man, oh, irgendwas ist komisch. Die Augen sind nicht richtig. Das ist ja dieser Uncanny Valley-Effekt. Und das gibt es bei den Liminal Spaces auch. Und darauf basiert im Grunde das. Und Backrooms ist dann so eine Reihe gewesen, da hatte dieser junge Typ einfach aus der Ich-Perspektive, so jemand fällt durch den Boden in so eine gelbe Büroräume, die nicht enden wollen und die immer schräger werden, wo die Physik dann aufgehoben wird und wo dann natürlich auch für irgendwelche Entitäten durchlaufen. Das ist so ein Riesenhype geworden. Und man muss dazu sagen, das ist nur eine dieser vielen Creepypastas, die es gibt im Internet. Sowas wie die SCP Foundations, musste mal googeln. Das ist eine Sache, wo Netflix jetzt auch eine Serie zu plant. Ich finde das total spannend. Ich mochte das immer total gern und deswegen hatte mich Backrooms auch bekommen, weit bevor jetzt dieser Film angekündigt wurde. Mhm. Aber da gab es halt ein Cult-Following. Bei Obsession ist es nicht gewesen. Und bei Obsession finde ich jetzt krass, dass diese Woche am 2., also heute, wo wir das aufnehmen, sollte eigentlich in den USA der Digital-Release sein. Der Film sollte jetzt eigentlich schon zu kaufen sein. Und gestern kam die Meldung, dass das gecancelt wurde. Die haben diesen Heimvideo-Release wieder rausgenommen.
Der hat einfach so einen Zuwachs,
der Film. Jede Woche steigt der Film. Also wir reden ja hier immer wieder auch darüber, dass Filme im Kino starten und dann brechen die ein. Manchmal um 70%, so bei den Marvel-Filmen, weil die sehr front-loaded ist, wie man im Sprech sagt.
Obsession trifft einfach so krass einen Nerv. Also ja. nicht als Horrorfilm, wir reden darüber, wenn er rauskommt, aber Obsession trifft in der sozialen Beziehung und parasozialen Beziehung, die durch das Internet und soziale Medien auch so gestört sind, eine Tonalität und ein Punkt.
Ja, es erzählt ja auch über dieses Verhältnis zwischen Männern und Frauen, aber auf so eine interessante Art und Weise. Und ich weiß noch, ich kam da raus und ich meinte zu denen, die mit mir vor dem Fantasy-Filmfest standen, wir sind ja rausgekommen, als ihr gerade in Kill Bill wart, da meinte ich, das wird ein moderner Klassiker. Das wird einer dieser Filme, wo Leute in 10, 20 Jahren zurückblicken und sagen, das war einer der Horrorfilme der 2020er.
Ich muss immer jetzt, ich habe den vor 2 oder 3 Wochen gesehen, aber fast jeden Tag an die Szene im Bett denken.
Die Szene im Bett ist die krasseste Szene.
Findest du?
Ja. Also ganz am Ende gibt es noch so...
Ich weiß dann nicht, ob es nur mir so
ein,
geht, oder wissen, wo er aufstehen möchte.
Ja. Es gibt in seinem Kurzfilm The Share, den könnt ihr euch ja auf YouTube angucken. The Share heißt der.
Okay.
Der Stuhl. Da hat er auch so eine Szene im Bett und da macht er auch was super gruselig ist. Also Curry Barker hat da ein gutes Gespür für. Wir reden eigentlich erst Ende des Monats drüber, aber ich habe das Gefühl, gerade redet jeder ständig.
Er ist auch überall in Reels, in Interviews. Ja. Super viel Behind-the-Scenes-Material wird gezeigt.
Ja.
Was ein bisschen schade ist, weil die Leute werden teilweise hart gespoilert für ein Land hier, wo man den Film noch nicht sehen kann.
Ja, ich fand das auch so gestern. Ich saß gestern am Tisch mit meiner Kleinen und meinem Kumpel Flo und hat erzählt, so, ich war am Wochenende in Backrooms und dann erzählten mir beide Story-Details und wussten zum Beispiel auch, wie die Kreatur aussieht. Und da meinte ich, woher wisst ihr denn das? Ja, bei TikTok gehen die Clips rum. Die haben dann da zum Teil im Kino abgefilmt und das geht dann auf TikTok bereits viral. Und da meinte ich so, ist doch total scheiße. Holly meinte, du kannst dir auf TikTok den halben Film angucken von Backrooms und das ist doch, was ist denn das für eine Art und Weise, Film zu konsumieren?
Mein Nachbar hat auch immer die besten Szenen von Filmen dann schon gesehen, so ungefähr.
Ja, aber ganz spannend. Also ich saß mit Schröckert ja unter anderem, Willi und Robert Becker waren noch mit dabei und wir saßen drin und kurz bevor der Film startete, es war ganz komisch, lief der Trailer zu Backrooms und dann saßen Daniel und ich so da und guckten so auf den Boden und haben uns die Hand vor die Augen gehalten, damit wir den Trailer nicht sehen, weil wir natürlich nicht kurz bevor wir den Film sehen wollen, diese einzelnen Szenen schon gucken wollen. So mache ich das ja auch. Ich habe jetzt zum Beispiel den Evil Dead Burn Trailer. Ich habe die ersten paar Sekunden gesehen, habe abgebrochen. Ich gucke das mir dann nicht an, weil ich im Kino überrascht werden möchte, weil Trailer ja mittlerweile so viel verraten. Aber dass dann Leute sagen, ich freue mich voll auf den Film und guck den halt zur Hälfte auf TikTok. Und dass es möglich ist, dass du den schon zur Hälfte auf TikTok sehen kannst, weil Leute da Plot-Details und das Ende posten, das macht doch keinen Spaß. Was ist denn das für eine Filmrezeption? Geht auch so ein bisschen rein in das, was wir letzte Woche gesagt haben.
Mir ist es aber
ehrlicherweise
lieber so, wenn ein Hype um Filme existiert, als dass keiner drüber redet. Also dass wir uns, ganz ehrlich, vor 2, 3 Jahren hat man sich gefragt, hat das Kino noch eine Zukunft? Und jetzt fragt man sich, hey, ihr kennt schon den halben Film und guckt, wollt ihn trotzdem nochmal sehen im Kino? Also, das ist auch schon ein gewisser Turnaround.
Ich will mal ganz kurz noch sagen, wir reden, wenn du den auch gesehen hast, dann zum Kinostart in 2 Wochen drüber. Ich fand ihn gut. Es gibt in den USA viele, die sagen, der ist nicht so dolle. Dann gibt es viele, die finden den super. Bei uns in der Gruppe fanden den alle mindestens gut bis sehr gut. Daniel fand ihn, glaube ich, am besten von uns. Ich fand ihn einfach super atmosphärisch. Und ich kann dir sagen, Renate Reinsfes Augen machen so viel für den Film.
Das ist einfach dein Favorite Pick.
Die ist einfach eine brillante Schauspielerin. Die ist einfach nur fantastisch. Dieser Fjord, mit dem sie jetzt in Cannes war, der dürfte nächstes Jahr bei den Oscars definitiv eine Rolle spielen, bin ich mir ganz sicher. Und da wird sie schon als Oscar-Favoritin fürs nächste Jahr jetzt gehandelt. Aber du siehst in diesem Film, und so ging es mir zuletzt bei Smile 2, wo ich auch das Gefühl hatte, die Hauptdarstellerin macht ganz viel aus. Weil bei Renate Reinsfe, die quetscht sich da durch diese gelben, engen Wände Und diese Augen sind immer so aufgerissen und Ken Parsons macht das auch ganz clever. Ganz häufig wird nicht gezeigt, was passiert, sondern er schneidet nur auf die Augen von ihr. Und da spiegelt sich so viel drin. Das ist so toll gemacht. Deswegen, ich fand ihn wirklich sehr gut.
Ey, da bin ich gespannt. Da muss man sagen, nächsten Montag habe ich eine ganz krasse Kombo. Backrooms, danach Disclosure Day.
Mhm.
Der Spielberg-Film, wo du jetzt viel hörst, bester Spielberg seit 20 Jahren.
Mhm.
Und danach Podcast-Aufnahme. Also das wird intensiv.
Ja.
Schauen wir mal. So, reden wir mal über Filme.
Ja.
Lass uns über He-Man reden. Masters of the Universe. Diese Woche raus, seit 2007 in Planung. Der Film war erst bei Warner, dann bei Columbia TriStar, dann bei Netflix, die 30 Millionen reingepumpt haben und dann gesagt haben, ah, machen wir nicht weiter. Und dann hat sich den Amazon MGM gegriffen, wo sie jetzt so 170 bis 200 Millionen reingesteckt haben in He-Man.
He-Man. Ich war bei der Premiere hier in Deutschland letzte Woche.
Warum auch immer.
Ja, habe ich mich auch hinterher gefragt. Aber ich wurde eingeladen von Sean David, der meinte, ey, komm mit. Und dann wollte ich einfach da so ein Community-Ding draus machen mit ihm und ein paar Leuten. Ich habe da Mattes Landwehr kennengelernt. Den fand ich sehr sympathisch. Der hat mit ihm The Last Kumite gedreht. Aber den kennen viele von euch sicherlich aus dem Darth Maul-Fanfilm.
Ah.
Falls ihr euch an den noch erinnert, der war ja richtig super. Und da hat er so diesen Obi-Wan Kenobi-Verschnitt gespielt. Also so ein Bart. Und da war interessant zu sehen, Sean ist Riesenfan von He-Man. Ich meinte vorher, ich hatte keine Berührung. Und da meinten die, hä, ist doch genau deine Zeit gewesen. Und da sagte ich so, nee, ich bin ja in der DDR groß geworden. Das heißt, wir hatten DDR-Fernsehen. Und als die Wende kam, 89, war He-Man im Grunde schon fast durch. In den 90ern war das kein großes Thema mehr. Es gab dann zwar noch den Dolph Lundgren-Film, aber ich bin ehrlich gesagt nie so...
Aber ich habe He-Man als Kind gehabt. Mit so 7, 8 in den 90ern.
Ja, na, die Figuren waren ja auch noch populär, aber für mich war schon Turtles das Ding. Und He-Man habe ich nie wirklich geguckt. Das war ehrlich gesagt nicht meins. Sean wiederum fand das total gut und es war ganz interessant zu sehen. Es gab im Kino um uns herum ganz viele, die so gejubelt haben. Erwachsene Männer, die so, wow, oder oder die haben geklatscht nach dem Film.
Ja.
Sean saß irgendwann da mit beiden Händen im Gesicht und meinte so am Ende, ich wäre in den letzten 40 Minuten am liebsten nach Hause gegangen. Und ich saß da und habe mich durch diesen Film eigentlich durchgeschmunzelt, weil ich dachte so, das ist super lustig, diesen Film beim Entgleisen zuzugucken.
Das ist so ein blödsinniger Film.
Ja, total.
Aber die Idee ist ja auch blödsinnig,
ja,
von ihm.
Ja.
Und der Film entscheidet sich eiskalt völlig drüber auf lustig machen zu wollen, fährt dabei auch zweimal mindestens frontal gegen die Wand.
Ja.
Also die, was sie mit Skeletor da machen und es ist so daneben und trotzdem, Bea saß neben mir auch schwer genervt von dem Film.
Ja.
Und dann so mittendrin, wenn er sagt, bei der Macht von Grayskull, ich habe die Kraft, guck ich so zu Bea und sag so, ich habe überall Gänsehaut. Ich fand's als Kind so geil, wie Adam das Schwert nimmt und dann auch so vor sich hält, so übermännlich und dann auch noch Cringer verwandelt. Mann, so ein geiler Reittiger. Ich fand aber auch, der ganze Film wirkt so, als hätte man mich in ein WoW-Addon reingeschmissen. Überall
und?
Irgendwelche Figuren, irgendwelche Klassen von irgendwelchen Rassen. Wer seid ihr alle? Was wollt ihr? Es ist ein reines CGI-Gewitter. Es gibt ihn auf der Erde am Anfang. Also Mann, Prinz Adam, Typ aus dem Weltall, kommt auf die Erde.
Eternia.
Ja, wird dort sein zu Hause, sein Papa ist so ein König, der seinen Sohn eigentlich gerne super mutig hätte, aber da gibt es dann noch von Idris Elba gespielten Duncan, der Anführer der Königsgarde und als 10-jähriger Junge letztendlich ist Skeletor mit seiner Dämonenarmee greift an und Adam muss beschützt werden, er wird zur Erde hingeschwumpelt, also hingezaubert, hingemagisiert.
Dings.
Mit dem Schwert der Kraft, also wer dieses Schwert hält, kriegt über Kräfte.
Ja.
Er kann alles zerficken.
Das Schwert sieht so scheiße aus.
Aber das war schon immer dieses Breite und auch so.
So
auch
scheiße.
Am Anfang wirklich, ich schwöre euch, alles in Masters of the Universe, ne? Die haben alle so Rüstungen an, wo du immer so den schweren Metallsound hast. Aber das Licht reflektiert nie in diesen Oberflächen. Du siehst halt so richtig, dass sie wahrscheinlich Massenrabatt bei Maskworld gekriegt haben.
Ja.
So ungefähr.
Ja.
Es ist so skurril. Die Kleidung sieht so mies aus, ne? Aber gut.
Vor allen Dingen Idris Elba als Man at Arms sieht so Dulle aus.
Der ist
in
so massiv
Helm.
Unterfordert. Es ist unglaublich. So ein Cash Grab. Der muss sich 100% gesagt haben, so wie uns das Dennis Ganze hier erzählt hat, so Wochenende rein, raus, eine Million verdient mäßig.
Ja.
So fühlt sich diese Nummer an. Auf jeden Fall, er auf der Erde 20 Jahre später, 9-to-5-Job, sucht ständig sein Schwert und ja, dann muss er wieder nach Hause, zu Hause retten. Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall, der Film ist so bescheuert. Er ist wirklich so dumm. Er ist auch viel zu lang. Also viel zu lang ist eigentlich auch schon alles, was über 30 Minuten gewesen wäre. Aber Aber der geht 2 Stunden 13, der Film. Ja. Ihr könnt euch nicht ausmalen, was für ein, es ist so ein langweiliger Schrott, aber es ist mein langweiliger Schrott aus meinen Kindheitstagen. Das ist voll die Trash-Nummer. Der Film ist, ich bin auch eingeschlafen und dann wieder wach geworden. Das ist alles passiert bei meinem Kinobesuch. Auch Bea ist neben mir eingeschlafen. Ich habe sie angetippt, dass sie wieder wach wird.
Ich fand die ersten 30 Minuten vielleicht oder 40, fand ich ganz nett.
Aber warum?
Dieser Prolog auf Eternia, da gab es so ein paar Kampfszenen, die waren ganz nett und das fand ich ganz okay. Und dann kommt er auf die Erde, dann erzählt es von diesem Typen, der so ein bisschen awkward ist und eigentlich, ne, man sieht ihn gleich in so einer Dating-Situation und seinem Date erzählt er dann die Geschichte, er kommt von Eternia und dann gibt es das Schwert der Kraft und die sagt dann, ja, ich muss mal kurz auf Toilette gehen. Und das fand ich witzig. Es gab so ein paar Momente, wo ich wirklich dachte so, ne, ich habe nicht gelacht, aber ich schmunzelte. Aber
muss man sagen, der Film will nicht peinlich witzig sein, sondern er geht auf Komödie.
Er geht auf Komödie, aber immer wieder auch so, er hat so Situationen, die, das ist so eine Krankheit, finde ich, dass immer wieder so Gespräche entstehen, wo Witze zerklärt werden. Es gibt so eine Ansprache, da sind die in so einer Gefangenensituation und da richtet er sich dann an seine Crew oder an die Leute, die da stehen und sagt so, ja, Männer, Frauen und was du da bist, zu diesem Echsenmenschen, sieht man auch im Trailer. Und dann entsteht sowas, wo eine Figur sagt, was meinst du denn jetzt? Und dann sagt er, naja, und dann erklärt er den Witz nochmal. Und dann sagt die Figur nochmal, na, was meinst du denn jetzt? Und diese Witze, die eigentlich eine Pointe haben könnten, die gehen immer viel zu lang. Die hören nicht auf. Also das ist so eine 10- bis 15-minütige Sequenz, wo ich dachte, boah, der Witz ist schon vor etwa 5 Minuten schon nicht lustig gewesen, aber jetzt ist es zu spät. Ich finde aber, was der ganz gut macht, um mal das Positive zu erwähnen, wenn du die Serie früher geliebt hast, dann hast du hier einen Skeletor, der ganz anders ist als zum Beispiel in dem Film mit Dolph Lundgren. Da war ja da dieser düstere Herrscher. Ne? Die hätten das jetzt auch auf dunkel spielen können. Aber Jared Leto macht hier eher so eine Joker-Situation draus, wie in Suicide Squad, verstellt die Stimme. Und Skeletor ist eigentlich so einer, der so also ein richtiger bekloppter Bösewicht, ehrlich gesagt.
Was er ja aber auch so sagt.
Genau, sie spielen auch mit diesen, ich mag total, das mag ich sehr, sie spielen mit diesen Tropes von He-Man. Es geht darum, sie machen sich über die Namen lustig, der Figuren, ne, dass hier einer Fisto heißt zum Beispiel oder wie heißen die anderen? Ram-Man
und Mechaneck. Also bekommt dann immer so eine sexuelle, habt ihr Deutsch oder Englisch geguckt?
Wir haben Englisch geschaut.
Da kommt so eine sexuelle Note dann halt.
Ey, übelst viele Peniswitze. Habt ihr Deutsch geguckt, ne?
Nee, Englisch.
Ey, wie viele Peniswitze in diesem Ding drin. Am Anfang sind sie noch so, die werden so wegerzählt. Und du denkst so,
irgendwann heißt es nur noch so, das mächtige Schwert zwischen deinen
genau,
Beinen.
Genau, nee, einmal
zwischen
sagt,
deinen Schenkeln.
Einmal sagt, ich glaube, Fisto sagt einmal zu Ram-Man, give him head. Und in den vorherigen Minuten ist es so, dass diese Jokes einfach passieren und dann kann man lachen oder nicht. Aber in der Situation dreht sich dann Fisto sogar noch zu Ram-Man und sie gucken sich so beschämt an und denkst, oh Gott, also sie machen einen Penis-Joke und dann machen sie es dann so offensichtlich noch, dass die Figuren sich dessen auch noch bewusst sind. Also das ist der Humor-Level, den ihr hier zum Teil bekommt.
Das ist total, aber es passt wahrscheinlich in die gleiche Woche wie Scary Movie 6 gut rein.
Ja, ich finde es ganz nett, dass sie so damit spielen. He-Man sagt an einer Stelle, warum Skeletor wohl böse ist. Da muss es doch noch eine andere Erklärung geben. Und dann sagt Skeletor, nee, gibt's nicht. Ich bin einfach der Bösewicht in dieser Geschichte. Und das fand ich sympathisch. Ich fand das mit den Namen sympathisch, dass die das versuchen zu erklären.
Dass sie auch He-Man, also wir haben jetzt ganz oft He-Man gesagt, das ist ein Abklapp hinten beim Film.
Genau.
Vorher wird nie, aber es ist natürlich auch eine Idee, eine Figur namens He-Man 2026.
Und sie spielen auch mit diesem Männlichkeits- oder mit diesem Gewalt, ne, dass Gewalt die Lösung ist für alle Probleme. Damit wird auch gespielt, mit diesem übertriebenen Männlichkeitstrope. Das wird ein bisschen bearbeitet. Ich fand das sympathisch. Ich fand das nicht...
Ich finde den so erfrischend lächerlich, den Film, wenn es das gibt. Allein schon Nicholas Galitzine, du musst dir euch vorstellen, die ziehen dem ein extrem weites rosa Hemd an und weite Jeans. Mhm. Und du siehst trotzdem, dass darunter ein absoluter Recke voller Muskeln steckt, wo sie dann versuchen, so zu tun, als würden die sich erst später transformieren. Die so, nein, Diggi, das ist alles voll mit Muskeln, das siehst du. Obwohl ich den nicht eine gute Besetzung finde. Ich finde, He-Man ist älter. Ich finde, He-Man ist tatsächlich noch muskulöser, als er das ist. Und irgendwie, als er diese Staffelstabübergabe haben, es gibt eine Szene in einem Gym quasi, wo das aufgegriffen wird, die Geschichte von He-Man, denke ich immer noch so, der andere ist auch selbst da die bessere Wahl irgendwie.
Ja, ich finde halt ganz komisch, dass ab dem Zeitpunkt, wo er He-Man ist, ist er es dann eigentlich trotzdem nicht. Er ist weiterhin Adam.
Ja.
Das ist in der Serie auf jeden Fall anders gewesen. Da ist dann aus diesem tollpatschigen Jungen wird dann eigentlich so ein selbstbewusster Krieger und das ist hier nicht der Fall. Ich finde sogar, der Film fällt ab dem Moment auseinander, wo er zum ersten Mal dann, ne, also ich, das ist kein Spoiler, ihr habt das im Trailer gesehen, Adam wird irgendwann zu He-Man werden und das ist der Punkt, wo dann einfach auch so dieses CGI-Gemansche entsteht. Diese erste Schlacht auf so einem Planeten, der hauptsächlich bunt ist, wo sie dann mit bunten Flugzeugen durch die Gegend fliegen. Alle haben bunte Rüstungen an. Ich habe ehrlich gesagt nur einen Farbenmatch gesehen.
Ich sag ja, WoW-Addon.
Ja, ja. So, und da ist dann Adam oder He-Man ist dann nicht so richtig He-Man und alle Figuren sind die ganze Zeit so übertrieben und überspannt, habe ich das Gefühl. Wie gesagt, ich saß da und dachte so, es ist zum Schmunzeln, weil es ist Trash. Es ist ganz harter Trash. Es ist wie der Power Rangers Film und das kann man lieben. Ich habe aber auch die ganze Zeit gedacht, das ist ein Film, den ich nie wieder sehen werde.
Absolut.
Ich werde mir den nie wieder angucken.
Es fühlte sich aber einfach nicht an, wie 2026 im Kino zu sitzen. Nee, das mochte ich an
aber
dem Film.
Aber er ist seltsam aus der Zeit gefallen und ich denke mir wirklich, für wen soll das sein? Und du siehst, am Tracking in den USA läuft der gerade auf einen Opening von 33 Millionen
zu. Aber ich wette,
zu.
Den nimmt Amazon einfach als Prime Video Ding mit rein, um das dann ja, da drauf zu haben.
Aber es ist halt so eine IP, wo man echt sagen muss, der ist halt seit den 90ern komplett irrelevant. Wer redet noch über He-Man, außer Leute, die in der Vergangenheit hängen geblieben sind? Und selbst die, ich habe einen Kommentar unter, war das Reddit oder YouTube, da schrieb jemand, ey Mann, ich mochte He-Man früher auch in den 90ern, aber seit ich meine Wohnung abbezahlen muss und eine Familie habe, könnte mir nichts egaler sein als so ein Typ, in dem die Figuren in Mac & Neck und Fisto heißen. Das ist halt wirklich was in der Zeit funktioniert hat, wo man sagen muss, das war halt so diese erste Riege an Action-Gedöns, dass sie, also an diese Plastikfiguren, die sie an Kids verkauft haben, wo sie Krieg und Frieden an Kinder dann einfach vermarktet haben. Gab zwar vorher noch G.I. Joe, aber das sind halt so Sachen, die funktionieren heute nicht mehr.
Werden wir sehen, vielleicht schauen wir in naher Zukunft mal drauf, was von Mattel sonst noch kommt.
Ah, da könnten wir mal ein Special in einem Podcast zu machen.
Vielleicht schaffen wir das heute noch, wenn wir Zeit finden.
Ah, das wäre was.
Okay, Masters of the Universe, mach das oder lass das?
Ja, ich glaube, es ist meine Tendenz wäre zu lasst es, aber der ist auch nicht so schlecht, wie man vielleicht glauben könnte, aber ist, also ins, ich weiß nicht, muss man dafür ins Kino gehen? Wenn ihr beide eingeschlafen seid im Kino und neben
nur kurz, wer hat ja 2 Stunden 13, da kann man 5 ja. Minuten die
aber
Augen.
Es, ey, wie gesagt, es gab hinter mir erwachsene Männer, bei denen ich das Gefühl habe, die haben bestimmt geweint, als sie nach Hause gegangen sind.
Ja.
Und ihre Frau erzählt.
Aber die weinen auch, wenn wir bei der WM rausfliegen.
Das war der schönste Tag. Ja.
Hast du noch was gesehen?
Na, den Backrooms-Film, da reden wir ja dann noch drüber. Ja. Dann habe ich, was hat man noch gesagt?
Wir haben Perfect Blue beide gesehen.
Perfect Blue, ja.
Haben beide gesehen. Lass mich kurz einmal dir was zu Good Boy sagen, der ist die Woche raus.
Mhm.
Es ist Stephen Graham, mag ich immer gerne. Ich finde, er ist total underrated immer noch, auch weil er mit Adolescence jetzt endlich mal die Anerkennung bekommen hat. Letztes Jahr. Und ist die Geschichte von einem Typen namens Tommy. Und da fängt er so an, das passt total in dieses Social Media Zeitalter rein. Der benimmt sich komplett daneben auf TikTok, auf Partys, am Koksen, bumst irgendeine andere in der Öffentlichkeit, um seine Freundin zu betrügen. Pisst irgendwo hin, macht Kratzer ins Auto. Also so ein richtiger Typ, wo du sagst, was ist das für ein Arschloch? Mit dem willst du nichts zu tun haben, der nervt dich. Der trifft aber eines Tages auf den Falschen, der ihn quasi K.O. gehen lässt. Ich glaube hier mit so Betäubungsmitteln. Dann wacht er auf im Keller. Angekettet mit einer Dings um Hals und einer Kette befestigt und landet bei einem Ehepaar und dessen Sohn, die ihm klar machen, so kann man sich nicht benehmen. Und die ihn umerziehen wollen in diesem Keller. Und dann treffen ganz falsche Methoden irgendwie auf ein Arschloch, wo du denkst, naja, irgendwie hat das auch verdient. Und die ganze Zeit bei Good Boy wusste ich nicht so richtig, für wen oder gegen wen bin ich denn jetzt hier eigentlich?
Was ja eigentlich nicht schlecht sein muss.
Weil der Film auch nach und nach so eine Wende nimmt, weil du merkst bei diesem Paar, irgendwas ist bei denen in der Vergangenheit komisch abgelaufen. Die halten den auch in so einem Anwesen gefangen, wo dann bis zum Tor zu diesem Anwesen auch nochmal 100 Meter Platz ist. Also du weißt, da kommt auch nie jemand vorbei. Aber die wollen den auch nicht foltern, sondern die wollen den zu einem besseren Menschen machen. Mit den falschen Mitteln. Und unter anderem, dass er sich ständig seine TikToks angucken muss, wo er dann irgendwann auch mal feststellt, was ist denn das? Was am Anfang noch lustig ist, denkt er sich irgendwann, entwickelt vielleicht auch mal eine gewisse Empathie. Und je mehr er sich dem auch hingibt und darüber nachdenkt, je mehr Freiraum kriegt er. Dann darf der auch mal ins Obergeschoss oder vielleicht sogar mal raus in den Garten, aber immer an einer eisernen Kette. So, und das ist das Szenario. Und das ist, hat wirklich seine interessanten Aspekte, über die man viel nachdenken kann. Der ist durchweg gut gespielt, der Film. Es gibt noch so eine Haushälterin, das ist so ein unnötiger Nebenplot, der hätte, weil der ist fast 2 Stunden lang, der Film, wirklich 10 Minuten kürzer sein können. Aber nur für das, was es ist, an diesem Ort, mit diesem Szenario, echt keine uninteressante Idee.
Good ja. Boy. Ich hatte den auf dem Fantasy Filmfest nicht gesehen, aber mehrere Leute sagten mir, das kann man machen. Mhm. Vielleicht hole ich den noch nach. Ach so, weißt du noch, was ich noch geguckt habe? Mother Mary habe ich mir noch angeschaut. Oh, ist der schrecklich. Das ist überhaupt nicht mein Film. Das ist so eine ganz seltsame Geschichte. Hast du den Trailer oder so gesehen? Weißt du ungefähr, worum es geht? Anne Hathaway spielt da nämlich so einen Popstar.
Genau, die zu ihrer Freundin hin, die Modedesignerin ist.
Ehemalige Freundin. Die haben sich irgendwann verstritten.
Und dann haben die irgendeine Geschichte, ein Geheimnis. Was ist denn dann?
Nichts. Da sind zwei Frauen, die unterhalten sich in so einer dunklen Lagerhalle ungefähr 2 Stunden lang. Und irgendwann wird es völlig weird. Es gibt ganz viel Symbolik. Irgendwelche roten Stoffe fliegen ins Bild. Und Anne Hathaway hat ständig irgendwelche Visionen. Und ich habe am Ende da gesessen und dachte, okay, es ist unerträglich langsam gewesen. Dazwischen lief hier und da mal eine Popnummer, die von großen Leuten gemacht wurden. Ich glaube, Jack Antonoff war unter anderem daran beteiligt. Die haben mit mir nichts gemacht. Es klang ehrlich gesagt nicht so dolle. Ey, nicht schlecht gespielt, aber es war unerträglich. Es war irre langsam. Ich habe ja diesen Ghost Story von David Lowery nicht gesehen, aber ich bin ja auch schon nicht der allergrößte Fan von The Green Knight gewesen. Weil
der Ghost Story war auf jeden Fall ergreifend, aber hatte auch was von Farbe beim Trocknen zu gucken.
Genau. Farbe beim Trocknen zu gucken ist wirklich das Beste, was man über Mother Mary sagen kann. Boah, das war wirklich nicht meins und ich bin auch nicht gewillt gewesen, mich in die Symbolik reinzudenken, weil mir das auch zu, das war mir zu blöde, weil ich mir dachte so, nee, also der Film ist stinkend langweilig und dann fliegt hier ab und zu mal ein rotes Tuch durchs Bild, das soll mir jetzt was sagen? Nein, könnte ich mir Gedanken drüber machen, könnte ich jetzt sogar noch auf YouTube gehen und mir so ein Mother Mary Explained Video angucken, wo dann irgendjemand sagt, ja, rote Farbe steht doch aber für die Verletzlichkeit in ihrer Seele, aber will ich nicht. Ist mir einfach scheißegal. Deswegen, nein, Mother Mary war gar nichts.
So, deshalb habe ich noch einen kurzen Film im Wechsel mit. Das John Travolta-Debüt.
Ach so, die Propeller.
Nach L.A., der heißt Propeller One-Way Night Coach.
In Cannes hat er doch so ein bisschen auf den Sack dafür. Wo lief der?
Ja, in Cannes und jetzt auf Apple TV.
Ah, auf Apple.
Ja, da habe ich letzte Woche erzählt. Na, aber gut. Du schaltest ab in der Sektion, wenn ich sage, was so kommt.
Letzte Woche war ich so glücklich, dass du Geburtstag hast und habe mich so gefreut.
61 Minuten, naja, wo soll der, das klar kommt ja nicht ins Kino. Ich sag mal, der Film ist niedlich, das war's. Der verarbeitet seine Liebe fürs Fliegen und erzählt die Geschichte von einem Jungen, der mit seiner Mama in den 60ern von New York nach L.A. fliegt. Sie ist 49, offensichtlich operiert, flirtet mit jedem Typen, der nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Und damit sie besonders lange fliegen können, beziehungsweise erst immer oft am Flughafen, aber jetzt steigen sie endlich mal in ein Flugzeug und weil sie kein Geld haben, ist es damals so, dass es die ersten Jets gibt, die quasi so die ganze Strecke schaffen oder eben noch so Propellerflugzeuge, die Zwischenstopps machen müssen. Deswegen müssen die 3 oder 4 Zwischenstopps machen, um von Ostküste nach Westküste zu bekommen. Und dann aus Kinderaugen wie so ein Märchen eben, wie toll diese Flugzeuge sind und wie toll diese Flugbegleiterinnen sind. Er hat auch seine halbe Familie damit besetzt. Mhm. Völlig okay. Der hat einen Film darüber gemacht, was seine große Leidenschaft im Leben ist. Und jeder, der John Travolta irgendwie mal auf dem Schirm hat, weiß, der hat doch diese komplette Landebahn, Flugzeug, der hat Passagierflugzeugschein, der kann ja wirklich sich hinsetzen und uns in Urlaub fliegen. Mit einer Boeing 737 dürfte der. Darüber hat er einen Film gemacht, hat er selber bezahlt. Ist okay, keiner ist zu Schaden gekommen. Ungefähr so ist dieser Film. Ja, das so sehe ich es. Alles in so einen Märchengold getunkt mit schlechten Effekten, weil er dann doch ein bisschen Geld sparen wollte. Der Mann ist alt, der ist seit Jahrzehnten dabei. Lasst es ihm, ihr müsst es nicht gucken. Keiner zeigt euch. So, das ist Nachflug nach L.A. Das
klingt ja einladend.
Ja, was ich ganz süß finde, was nicht so oft der Fall ist in Filmen, ist die Perspektive aus Kinderaugen. Mhm. Das ist, finde ich, immer noch mal eine ganz schöne Perspektive, weil zum Beispiel Erwachsene kurz darüber reden, spielen in den 60ern, dass ein Verwandter im Konzentrationslager umgekommen ist, dann kannst du das halt, Kinder können das nicht zuordnen und verstehen es nicht. Und dadurch bekommt das so einen ganz anderen, gar nicht so traurigen Touch, sondern eher so, okay, was reden die da gerade? Mhm. Schwieriges Beispiel, so aus dem Off gegriffen. Wenn es mitten im Film vorkommt, versteht man es besser. Naja, könnt ihr auf Apple TV anschauen, wenn ihr wollt. Ich habe auch noch einen richtig schlechten Horrorfilm gesehen, aber der kommt nächste Woche. Vielleicht rede ich nächste Woche drüber. Oder
welchen denn?
Dolly.
Achso, ja, da wird mir schon die ganze Zeit ein Screener angeboten, aber der...
Es gibt echt Leute, die lieben den ganz doll.
Ja, echt, ich habe Kritiken gelesen, die sind, alle sind unterirdisch dazu. Der hat bei, ich glaube, Letterboxd einen Durchschnitt von 2, irgendwas.
Viel, ja, aber es gibt so ein paar, die finden es richtig toll.
Ja.
Perfect Blue?
Ja. Perfect Blue. Ey, Mann, endlich habe ich ihn gesehen. Ich war mit Bea im Kino, erste Reihe, War anstrengend.
Welcher Saal? Welches Kino?
Wo waren wir? Im Potsdamer Platz waren wir.
In so einem kleinen Saal dann wahrscheinlich.
Ja, ja, kleiner Saal. Und ach, wo waren wir denn jetzt auch erste Reihe? Ich glaube, bei Masters of the Universe waren wir erste Reihe. Ich habe so eine Nackenstarre bekommen. Das war auch nochmal besonders.
Haben Sie das im IMAX oder iSense? Nee, warte mal. Doch, welchen Saal? iSense, IMAX?
Na, es gab den deutschen Saal. Da waren so auch die Stars da. Nicholas Galitzine war ja unter anderem da. Und dann gab es noch den englischen Saal. Und der war ein bisschen kleiner. Und da gab es nur noch Plätze in der ersten Reihe.
Ja, man kann sie mit den Stühlen so schön nach hinten klappen.
Nee, das ging nicht in dem Kino. Nee, war leider nicht möglich, aber ist auch egal. Ey, ich bin ja Fan von dem, was ich zumindest bisher gesehen habe von Satoshi Kon. Du bist, glaube ich, nicht so bewandert, was den angeht. Der hat ja Paprika unter anderem noch gemacht.
Und Tokyo Godfathers.
Genau, der ist fantastisch. Mir wird auch immer wieder gesagt, dass Millennium Actress noch sehr, sehr gut sein soll. Und der hier ist ja so ein Film, bei dem immer wieder gesagt wird, da hat sich Darren Aronofsky halt total bedient. Und dann habe ich den jetzt geguckt und dachte, jo, das ist ja alles komplett Black Swan. Das ist ja einfach Black Swan. Da hatte er den halben Film abgeguckt, finde ich ja ganz frech. Aber das finde ich so toll an...
Ganz kurz, Gina schreibt gerade, der wilde Roboter hat einfach 10 von 10.
Ja, hat sie recht.
Ich habe live reingeschrieben hier, ja. Da muss ich kurz erwähnen.
Die solltest du heiraten, die hat Ahnung.
Ja, die ist toll.
Ja.
Ich frage sie mal.
Ja. Hey, meine ist auch toll, aber ihr Filmgeschmack ist questionable, muss man sagen.
Zurück
zu Perfect Blue. Ich fand den einfach toll. Ich habe mir richtig Spaß gemacht. Ich finde, also was heißt Spaß gemacht, kann man bei dem Film vielleicht so gar nicht sagen. Aber was ich bei Satoshi Kon einfach mag, ist so, dass der so erwachsene Geschichten erzählt, bei denen auch nicht so klar ist, wo es hingeht. Ich hätte mir am Ende gewünscht, dass er konsequenter ist. Ich fand das Ende leider nicht ganz so gut. Also das, was ganz am Ende passiert, weil dieser Abstieg in den Wahnsinn, der über den Film passiert, da hätte ich mir einfach den konsequenten Abschluss für gewünscht. Und dann wird es eigentlich so eher so eine Murder-Mystery-Nummer.
Aber ich nicht drauf gekommen bin, ne?
Nee, ich auch nicht. Das will ich nicht. Ich bin nicht drauf gekommen, weil der Film das ja auch clever genug noch macht. Aber es wird so eine, eigentlich eine fast konservative Auflösung dann.
Wir reden übrigens gerade, das haben wir gar nicht gesagt, über den Film, weil der letzte Woche für einen Tag im Kino
stimmt.
Lief. Und der ist schon aus dem Jahr 2000. Das heißt, wenn ihr jetzt hört, Anime Perfect Blue, was ist das? Den könnt ihr regulär sicherlich auf Plattformen wie Crunchyroll gucken, mieten, leihen, kaufen, whatever.
Ganz häufig ja.
Das
ich habe den
mir nur
ewig
gerade als Anlass, bekommen. Um darüber
kurz zu reden. Der ist ewig nicht. Ich wollte den immer nachholen und auf den Streamern war der ganz lange nicht zu finden. Dann war hier mal wieder eine Phase, da gab es den und ob es ihn jetzt gerade gibt, weiß ich gar nicht. Aber der ist jetzt 4K geremastert worden und nochmal ins Kino gekommen und ich nehme an, dass der jetzt dann auch nochmal
im Heim... Bei Anime sieht man das, ob er jetzt 4K oder
nicht. Nein,
das finde ich, sieht man immer nicht.
Wirklich.
Also
ich fand den auch recht körnig, was die...
Ich habe ihn bei Sony geguckt, also die haben eine sehr kleine Leinwand, da saß...
Auf der großen Leinwand in der ersten Reihe saß, ehrlich gesagt, fast... Ne, ich dachte... Wirklich in meinem Kopf, habe ich gedacht. ja, ich weiß. Saß ich da und dachte, ah, es ist, also das ist 4K? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich habe ihn im Zuge dessen jetzt eben nachgeholt. Du hast ihn auch zum ersten Mal jetzt gesehen. Wie fandst du den?
Na, ich liebe es ja, wenn es so ein Mindfuck ist, weil so oft gibt es das ja nicht unbedingt. Und hier, um euch mal abzuholen, geht es um eine Sängerin, die beschließt, ich möchte nicht mehr in so einer Girlband sein, die jetzt auch nicht wahnsinnig erfolgreich ist. Sie will lieber ihre Schauspielkarriere verfolgen. Und beginnt dann in einer TV-Serie zu arbeiten, wo sie erst nur so ganz wenige Sätze hat, aber irgendwann ihre Rolle größer wird und auch bis hin zu einer Vergewaltigungsszene in einem Striplokal performen muss, was sie
die
persönlich,
super hart, die
was
Szene.
Ja mit persönlich einem auch was macht. Und parallel dazu scheint es auch so als erwischt ihre Realität, sodass man sich fragen kann, ist diese Vergewaltigung was mit ihrer Seele auch wirklich was macht und die wie so aufsplittert, weil sie wie so Träume hat, die in andere Bereiche des Tages dann auf einmal switchen, während gleichzeitig aber auch online eine Diskussion losgeht, weil sie heißt Mima, ob sie überhaupt diese Karriere hätte so wechseln dürfen und auch so eine Website aufploppt und da jemand behauptet, sie sei die echte Mima und das sei einfach nur ein Double und jemand anderes und so ein ganz krasser Fan aller Bodyguard, wie dieser Typ, der da Whitney Houston hinterher rennt, auch immer in ihrer Nähe zu sein scheint und dann sterben auch Leute aus ihrem beruflichen Umfeld und du fragst dich, okay, wer macht hier was, wie, warum oder ist sie das vielleicht sogar selber? So und dadurch ist so viel drinne und ja, die Vergewaltigungsszene, weil das quasi eine Film-in-Film-Sequenz ist, wo halt durch Stopp und alle verharren in dieser Situation, wie es ja auch beim Drehen dann so wäre, ne? Dass man so da drin verharrt. Für mich ist immer noch, und das ist echt so ein Ding, das werde ich aus meiner Kindheit nicht los, ne? Ich freue mich jedes Mal, wenn Zeichentrick und erwachsene Themen sich vermischen. Weil meine Erwartungshaltung immer noch oft heutzutage durch die Animationsfilme auch ist, dass wir eine gewisse Kindlichkeit haben. Ne? Und immer, wenn ich mich daran gewöhnt habe, kommt so ein Super Mario-Film und macht es wieder kaputt. Und Deswegen, das ist so viel Nachholpotenzial, dass ich auf jeden Fall, wenn jetzt diese Animes wieder in die Kinos kommen, weil die letzten Glühwürmchen kommt, der läuft jetzt auch wieder in die Kinos, nur kenne ich den schon, das unbedingt nutzen will als Chance, um mehr zu schaffen, weil das ist tolles Geschichten erzählen. Und ehrlicherweise, wenn Leute sich dann so sehr bereichern daran und dann Oscar gewinnen und dem nicht öffentlich so richtig Credit geben.
Ach nö, das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ich meine, Quentin Tarantino bereichert sich im ganzen Verlauf seiner Karriere.
Aber der sagt doch immer alle möglichen Filme, die er toll fand und wo er rangeht.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob Darren Aronofsky nicht Credit gegeben hätte. Kann ja sein, dass er damals in der Promo zu Black Swan das aufgeführt hat.
Ich glaube, es ging vor allem um Requiem for a Dream und eine Badeszene. Die Badeszene.
Diese Badeszene, die... Genau, aber die Story ist halt Black Swan. Einzelne Einstellungen hat er in seinen Filmen auf jeden Fall wiederverwendet. Also ich hatte das Gefühl, dass wenn man so eine Retrospektive von Darren Aronofsky machen würde und das gegenschneiden würde mit Satoshi Kons Filmen, dann hätte man da ganz viel. Also Paprika wiederum soll ja für Inception auch hergehalten haben. Also Satoshi Kons Werke, habe ich gesehen, ja. Satoshi Kons Werke sind maßgeblich gewesen, auch für den Westen. Und das finde ich beeindruckend und es zeigt, wie vielseitig Anime-Kunst auch sein kann. Für meinen Geschmack, und das ist jetzt, könnte wieder so eine Lukas Podolski-Situation sein, weil ich da eben nicht genug geguckt habe, aber das haben wir an anderer Stelle hier auch schon mehrfach gesagt, ist das zu häufig so? Ne? Also gerade wenn letztes Jahr so die Erfolge, die es so gab, so Chainsaw Man oder auch, wie hieß es, Infinity Castle, glaube ich.
Ich
gucke mir dann
die Chainsaw Man, der Titel hatte dann Infinity Castle mit drin?
Nee, Infinity Castle war diese andere, diese Demon Slayer.
Ah, Demon Slayer.
Demon Slayer Nummer. Und das war der zweite Teil, glaube ich. Ich habe schon wieder vergessen. Aber das ist so, ich sehe den Trailer und denke so, weiß ich nicht. Wobei man sagen muss, hätten wir nur den Trailer von Nesha 2 gesehen, wären wir wahrscheinlich auch nicht reingegangen. Und in dem Film merkst du dann so, boah, wie krass und groß das ist. Also ich will das diesen Sachen gar nicht absprechen, aber diese Werke von Satoshi Kon sind nochmal ganz andere Erzählungen, wo du siehst dann auch die ganz Großen in Hollywood haben sich davon beeindrucken und beeinflussen lassen.
Wo der vielleicht stünde heutzutage, ja. Ne, aber ist mit 46 an Krebs gestorben.
Genau, lasst euch mal drauf ein, falls ihr das noch gar nicht kennt. Ich kann euch empfehlen, also mindestens diese drei Filme, die wir genannt haben, und ich werde jetzt auch auf jeden Fall irgendwann nochmal versuchen, Millennium Actress und die anderen Filme von ihm nachzuholen. Weil es ist ein richtig tolles Lebenswerk, was der Mann hinterlassen hat.
Werbung.
Und damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei Koro, dem Online-Shop, ihr kennt es doch, ne? Die richtig geil haltbare Lebensmittel haben. Und jetzt in Richtung Juni, komm, sind wir ehrlich, da gehst du ins Wasser, so ein bisschen baden, das heißt aber
gehst
auch
zur
immer...
WM, brauchst Nüsse.
Du brauchst Nüsse
für die WM.
Du musst auch gesättigt sein mit Protein, wenn du eh vielleicht ein bisschen Krafttraining oder so machst. Das ist ja auch gut fürs Alter, David.
Ja.
Und da kriegst du bei Koro alles. Proteinpulver, easy. Vegan, easy. Mit Geschmack, easy. Ohne Geschmack, wird noch einfacher. Gibt's dort alles, ne? Proteinbars, die so einen Riegel rein snacken, so, weißt du, in der Halbzeit.
Ja.
Wenn gerade Elfmeterschießen ist, weißt du, der kurze Hunger kommt und du hast nur zwischen 12 Metern Zeit. Proteinbar gegessen von Koro. Oder Nüsse und... Nussmus. Kriegt ihr alles bei Koro. Zum Frühstück zum Beispiel. Kannst du da Post-Workout oder als smarten Snack zwischendurch machen oder einfach in dein Lieblingsrezept. Porridge oder eine Erdnusssoße. Weißt du, so Saté-Spieße, Martin. Saté-Spieße mit Erdnusssoße. Beispiel.
Machst du bei dir im Garten so eine Public-Viewing-Nummer? Weil dann bist du doch hinterher. Dann sagen doch die Leute, wenn sie zurückkommen und sagen, boah, was ich da, das Spiel war schon super. Aber ja. Was ich bei Robert für Snacks von Koro bekommen habe, ich wünschte, jede Woche wäre WM.
Einzigartig. Jetzt ist ja auch 6 Wochen lang WM. Also gönnt euch bei Koro im Online-Shop.
Macht.
Und benutzt unseren Code Schwafel5. Schwafel als Wort und 5 als Ziffer und spart nochmal 5% auf euren Einkaufspreis. Das findet ihr natürlich alles auf www.koro.com. Danke an Koro und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.
Werbung Ende.
Wechseln wir noch zu einem Thema, wo wir tatsächlich gerade noch kurz die Zeit haben.
Ja, ist schon überraschend.
Schauen wir mal, weil He-Man, ne, ist ja auch so ein Nachklapp von dem gigantischen Erfolg von Barbie, der 1,4 Milliarden Dollar eingespielt hat. Da wurde natürlich danach überlegt, oh, was können wir denn noch alles machen, ne? Wir haben einen Haufen guck mal, ich gucke zu Martin rüber, der nickt so verständnisvoll, damit ich auch bei der Stange bleibe inhaltlich. Finde ich super. Was ist denn noch so geplant? Ein paar Sachen haben wir schon mal aufgegriffen. Was gibt's da von, nehmen wir jetzt Mattel zum Beispiel raus, dass wir mal die Abstrusitäten so drüber schauen. Ein paar Beispiele. Was könnte kommen, wenn es denn wirklich dazu kommt, was soll man sich darunter vorstellen?
Ich würde gerne erstmal zurückgehen.
Ja.
Und mal kurz gucken, was gab es denn schon? Weil so Filme, die auf Videospielen basieren, das ist jetzt der große neue Schrei. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Alle sagen sich jetzt, egal was es ist, welches Videospiel, wir müssen es umsetzen. Und das machen sie jetzt ja gerade auch. Aber nachdem Barbie ja so ein Erfolg gewesen ist, da gab es doch diese eine Meldung, Mattel hätte 17 neue Filme angekündigt. Und das ging so rum und die Leute so, jetzt werden sie völlig verrückt, jetzt wird sogar sowas schon angekündigt. Und es ist aber gar nicht neu, denn wenn man ehrlich ist, wenn man zurückgeht, in den 70ern kam schon der erste Film, der auf einem Spielzeug basierte. Wirst du aber genauso wenig kennen wie ich, war ein bisschen überrascht. 1977 kam nämlich Raggedy Ann und Andy, The Musical. So ein ganz, ganz weirder Zeichentrickfilm, der ein bisschen aussieht wie so ein LSD-Trip und der basiert auf der Raggedy Ann-Puppe. Das ist so eine Puppe mit roten Strubbelhaaren, die früher wohl von Kindern gerne basierte auf einem Kinderbuch. Dann haben sie eine Puppe draus gemacht und aus dieser Puppe wurde dann ein Zeichentrickfilm. Der kam 1977. Die erste reale Spielzeugverfilmung war ein Film, der hieß im Original Clue. Basiert auf dem Spiel Cluedo.
Und ich geliebt Cluedo. Ich fand es auch gruselig als Kind. Und das Wer ist es wann, wie, wo gewesen, mit welcher Waffe und warum?
Exakt, genau. Also es gibt ja diese Brettspielvariante und ich glaube, du kannst da verschiedene Charaktere spielen und musst dich dem Mörder...
Du hast dann Räume, Motive und so Sachen.
Ich habe es nur einmal gespielt. Ich bin eher so der Risikospieler gewesen. Das mochte ich total.
Du kannst Länder einnehmen und die Welt beherrschen?
Ja. Das ist so meins. So. Da
du bist auch so ein Plug-Ink-Spieler dann, oder?
Plague-Ink.
Ich nenne es einfach Plug.
Ja, aber das ist dasselbe Spielprinzip, genau, im Grunde. Ja, Strategiespiele habe ich früher einfach auch wahnsinnig gerne gespielt. Cluedo oder Clue hieß bei uns, alle Mörder sind schon da. Unter anderem Tim Curry hat da mitgespielt. Ist wohl auch ein Klassiker, muss ich mir auch mal angucken. Clue aus dem Jahr 1985 und dann kam alles Mögliche. Sachen, die ich noch nie gehört habe. The Hacker Bunch, My Pet Monster. Bekannt ist ja der Garbage Pail Kids Film, weil er einer der schlechtesten Filme aller Zeiten sein soll, aber zum Beispiel auch Mars Attacks ist eine Spielzeugverfilmung gewesen, weil es gab da so, ich glaube so, waren das Sammelkarten oder so Kappen von diesen Aliens? Das war auch so ein amerikanisches Ding. Ich glaube, das gab es überhaupt nicht in Deutschland.
Was ist mit Flubber? War Flubber auch ein Spielzeug?
Nee, Flubber. Ich glaube, Flubber war sogar ein Remake von irgendwie da was Französischem, was es vorher
Flübre?
Gab. Le Flüb. Ja. Genau so hieß der Film. Dungeons and Dragons zählt eigentlich auch als Verfilmung, obwohl es kein Brettspiel war.
Die Trollfilme. Aber es sind Animationsfilme.
Aber Animationsfilme. Lego-Film, ehrlich gesagt. Ne?
Voll.
Ist ein Spiel, Spielzeugverfilmung, die auch deswegen so einen Sonderstatus hat, weil bei G.I. Joe oder bei He-Man, da hatten sie ja damals dann auch so Zeichentrickserien gemacht. Mein Lieblingsspielzeug war ja Mask und da gab es auch eine Zeichentrickserie zu. Und die hatten ja so ab Werk auch ihre Geschichten, auch wenn die Quark waren.
Ja.
Aber Lego ja nicht. Lego basiert ja darauf, dass du deine eigenen Geschichten irgendwie baust.
Und ich muss sagen, ich war ja nun wirklich viel Lego zu Hause. Ne? Also Leute kommen zu Besuch und sagen, what? Die denken, sind immer in einem Museum. Und sie fragen immer bei einem Set, ich habe bestimmt 70 Sets, die alle 1000 bis 6000 Steine, brauchst du nicht einschlafen, David.
Nee, natürlich
dann
nicht.
Zeigen sie
ich
immer
mag
auf,
das, ich mag ja auch Lego.
Dann zeigen sie immer auf ein Set und sagen, was ist denn das? Und das ist auch das geilste Set, wie ich finde. Und das ist aus Lego Movie 2, Apokalypse-Stadt. Hast du das mal gesehen?
Nee.
Lego Movie 2 spielt in Apokalypse statt und das ist quasi so eine Mad Max-Variante in Lego, wo auch die Freiheitsstatue kaputt ist. Und das ist eines der geilsten Sets hier. Ich such dir das mal gerade raus. So.
Guck
dir das mal an, wie cool dieses Set aussieht.
Ja, ist mega. Ich habe das bei dir auch schon gesehen. Set. Das ist richtig toll. Ich finde halt leider, dass das alles so irrsinnig teuer ist. Ich habe jetzt letzte Woche wollte ich dir zum Geburtstag, dachte ich, erst hole ich dir vielleicht von Jurassic Park irgendwas.
Aber und gab dann, nicht bis 15 Euro was.
Nee, also nicht mal das. Die Dinger kosten ja gleich 250 Euro.
Und das bin ich dir nicht wert?
Schon. Aber ich dachte dann, nee, so ein Alien-Buch ist nochmal besseres Geschenk.
Ich habe zu Hause noch zwei große Sets, die noch nicht gebaut sind.
Bratz gab es auch noch. Bratz, the movie.
Was ist denn Bratz?
Warte mal, ich gehe mal drauf auf den Link, vielleicht sieht man es dann. Bratz.
Wirklich Bratz?
Ja.
Ich sag nichts weiter.
Ja, also eigentlich Bratz wahrscheinlich. Na, Transformers natürlich.
Klar.
Dann gab es Battleship. Ja, basierend auf Schiffe versenken.
G.I. Joe natürlich auch.
G.I. Joe ist natürlich auch was. Ja, man hätte es eigentlich nicht geglaubt, dass man aus Battleship einen guten Film macht. Und stellt sich heraus, nee, kriegt man auch nicht hin. Aber auch sowas wie Witcher.
Was war bei Gremlins zuerst? Die Figuren oder die Filme?
Die Filme.
Ja? Ja. Okay.
Witcher, also dieses Witcher-Board, wo man da so, das ist ja auch, ich weiß, ich hätte nicht gedacht, dass man das als Spielzeug, aber die Witcher-Reihe ist auch eigentlich, ne, gehört auch dazu. Und dann ist hier noch so Monster High aufgeführt. Die Glücksbärchis gab es auch als Filme sozusagen. Das habe ich tatsächlich früher auf Videokassette gehabt, den Glücksbärchi-Film. Ich weiß noch.
Ich will ein Glücksbärchi sein.
Ich fand den gut als Kind, möchte ich jetzt mal so sagen.
Die Glücksbärchi und die Gummibärenbande. Kennst du noch Gummibären? Hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Und noch eins höher. Das sind die Gummibären.
Ja, das war das in der Vergangenheit. Aber jetzt wollen wir natürlich wissen, was hat denn Hollywood für uns geplant? Und ihr habt sicherlich die Meldung, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube nach Barbie, da kam ja relativ schnell die Ankündigung, dass Margot Robbie, die arbeitet jetzt ja an einem Die Sims-Film, ist aber ein Videospiel, aber sie hat auch angekündigt, mit ihrer Produktionsfirma machen sie noch den Monopoly-Film. Und da wird tatsächlich wohl dran gearbeitet und ich kann kaum erwarten, wie jemand im Film sagt, hier ist deine Gefängnisfreikarte.
Hast du eine Lieblingsstraße, Lieblingskarte, Lieblingsfeld?
Naja, Schlossallee natürlich.
Warum natürlich? Weil die am meisten. Aber die hatten zwei Dinger. Nee, die Grünen davor, um Hauptstraße und Bahnhofstraße, die Grünen, gehen auch richtig, aber die sind teuer im Bau.
Sind die Grünen direkt davor oder die Roten?
Die Grünen, die Roten Opernplatz und so, die sind eins weiter vorne, da sind noch die Gelben dazwischen. Danke, ich habe so oft gespielt, dann kommt Orange, weil wir machen es jetzt genau falsch rum. Wir könnten, es sind Badstraße, Turmstraße, Chausseestraße.
Nee, das kriege ich nicht mehr hin. Aber eigentlich sind natürlich auch die Sachen, die immer so,
unterschätzt nicht die
Stadtwerke.
Die haben nur Faktor 20. Aber die alle vier Bahnhöfe so haben, das darf man nicht unterschätzen.
Ja, das ist nicht schlecht. Schafft man aber nie. Ja, ey, habt ihr auch so mit Tauschen gemacht, wenn man...
Na klar, das Psychospiel geht erst richtig los. Du willst doch das und du brauchst das. Ich würde das nehmen.
Das funktioniert bei uns nicht.
Oh, ich habe, glaube ich, noch nie Monopoly verloren. Wirklich.
Mein Vater hat früher immer beschissen. Der hat immer die Bank gemacht und dann hat er sich immer mehr ausgezahlt oder mehr eingesteckt. Das
ist für ein Kack-Move.
Ja.
Das ist der Erwachsene in der Runde gewesen und hat dann, was ist das denn?
Ja.
Was ist das denn?
Und es gab immer übel Streit, weil meine Mutter hat ihn dann meistens erwischt irgendwann und dann haben die sich gefetzt. Aber generell war Monopoly immer so ein Hassspiel.
Ist es ja auch.
Ja, ich verstehe das gar nicht. Ich bin ja so jemand, der bei Spielen eigentlich nicht ausrastet. Aber bei uns in der Familie, auch jetzt mit den Mädels, gibt es immer Streit. Dann werden die Regeln gebogen und das macht keinen Spaß. Anyway, einen Film dazu... Weiß ich nicht, könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Kapitalismus ist natürlich ein tolles Thema, wie ich finde, um darüber zu erzählen. Oder
was könnte die Geschichte denn sein?
Ja, Gentrifizierung vielleicht.
Vielleicht ist es die Geschichte von irgendeinem jungen Menschen, der sich die Miete nicht mehr leisten kann.
Nee. Die spannende romantische Geschichte eines Industriemagnaten, der so eine ganze Stadt aufbaut und ja, der dann die Leute mit Miete erpresst. Den Mietpreis immer höher macht. Das ist eine Geschichte unserer Zeit.
Nee, es wird eine Bekehrungsgeschichte von einem Menschen, der vielleicht so Ebenezer Scrooge-mäßig, so wie du, aber der landet dann im Gefängnis. Und da würfelt er einen Pasch und dann arbeitet er sich ganz langsam hoch, aber diesmal richtig.
Genau, ja. Oder es ist eine Geschichte über etwas, was wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben, weil ich finde, das unterschätzteste Feld ist das Freiparkenfeld.
Ja. Steuern von anderen abkassieren. Das ist eigentlich so eine Beamtengeschichte.
Ja, ist die Geschichte eines unterdrückten Beamten,
der sich bereichert.
Also in der Liste, die wir gleich nennen werden, sind so einige Sachen drauf, wo ich denke, hä? Aber gut, ich meine, wenn du aus Lego einen Film machen kannst, wenn du aus Schiffe versenken, da ist ja wenigstens noch Krieg drin. Aber
so einen Mikado-Film brauchen wir. Ein Jenga-Film.
Naja, ich habe gesehen, es soll ein UNO-Film kommen.
Ja. Was?
2021 angekündigt.
Wie macht man einen UNO-Film? Das kann höchstens wie Tetris oder so sein, über die Entstehung von UNO.
Ja, aber ist UNO so, also Tetris verstehe ich ja noch. Tetris ist ein gigantisches Videospiel.
UNO ist doch Mau Mau für Blöde, oder? Entschuldigung.
Oh. Ey, wir lieben...
Okay, ich nehme es raus. Ich nehme es zurück. Nein, UNO ist ganz beliebt, weil es auch jeder spielen kann, Mann.
Ja, aber es ist doch super, wenn es jeder spielen kann. Ich liebe UNO total.
Wirklich?
Wir mögen das in der Familie.
Ich hasse Spiele, die sich von alleine spielen.
Tun sie doch
gar nicht. Doch, na UNO, da ist doch da keine Strategie.
Kann aber Strategie drin sein.
Nee, nicht wirklich. Das ist
du
einfach,
hältst die vier, die plus vier ziehen, du hältst sie zurück, damit.
Ja, wow, herzlichen Glückwunsch für diesen großen.
Man spielt es ja auch mit Kindern, Mann. Das ist ja nichts, wo du zu Hause mit deinen Leuten. Du bist Pokerspieler.
Nee, es gibt erwachsene Leute, die genauso noch sagen, meine Frau, wollen wir Uno spielen. Und ich immer nein. Aber ich bin auch Brettspielhasser leider, muss ich sagen. Weil ich hasse diese kompetitiven Sachen. Ich bin da nicht gut drin. Ich möchte kooperative Spiele spielen.
Also ganz komisch, in der Liste, die wir hier haben, steht drin, dass dieser Film, der 2021 angekündigt wurde, at the time, the film was intended to be a hip-hop heist movie starring rapper Lil Yachty.
Den hast du schon vor 4 Jahren, als wir darüber geredet haben, gesagt, wer ist Lil Yachty?
Haben wir schon mal darüber geredet, ja?
Einmal über den UNO-Film, als wir über Barbie geredet haben und zurückgespult haben, wo ich gesagt habe in diesem Podcast, da kommt ein Barbie-Film mit Margot Robbie, du meintest niemals. Das ist inzwischen schon okay, verschachtelte Nummer.
Ich kann auf jeden Fall sagen, auch nach 4 Jahren, wer ist Lil Yachty?
Der jetzt schon ein paar Mal habe ich den schon mal jetzt wahrgenommen. Der ist
ja
wirklich groß.
Ja? Okay. Thomas die Lokomotive.
Das ist ja aber auch ein Klassiker, den habe ich jetzt Kind geguckt.
Ja, hast du? Ja, aber das ist doch gar nicht so alt, oder?
Es gab Thomas die Lokomotive und dann lief auch Shootown. Kennst du Shootown noch? Diese Schuhe, die so rumsprangen und miteinander geredet haben? Kennst du Shootown, Martin?
Ja, nee. Ich habe Sesamstraße geguckt halt. Das fand ich cool. Mit Herr von Bödefeld. Das war, glaube ich, die Ossi-Variante davon.
Gibt's
da gab es nochmal eine West-Sesamstraße.
Ja, das war Shootown. Da.
Zeig mal her.
Da reden sie, Polizisten und so.
Ah, das habe ich schon mal gesehen, aber das guckt man doch nicht freiwillig, selbst als Kind. Also Thomas, die Lokomotive wurde im Januar 2026 angekündigt. Hier steht
aber leider, das funktioniert. Gibt's eine Fanbase für.
Aber als Realfilm oder als Animationsfilm steht hier leider nicht.
Völlig egal. Funktioniert doch auch hier bei Jim Knopf mit der Lokomotive. Ist doch auch süß, diese ganze super Erfolg allein in Deutschland.
Mhm.
Ja, doch.
War auch gar nicht so übel, der Jim Knopf.
Ja, da geht es um den Ton. Wenn du das so wie so ein schönes Abenteuer machst, dann funktioniert das.
Ey, und stell dir vor, das ist so, kennst du diese, das war nicht Poppy Playtime, aber es gab so eine Spielereihe mit so einem Zug, der auch so aussah, nur dass vorne so, das war so eine Fratze. Hand of Blood hat das bei sich unter anderem gespielt. Wie so eine Spinne sah das dann aus. Es wäre doch voll krass, wenn man die Kinder in so einen Film reinlockt und dann traumatisierst du die übelst Fall weg, weil der Zug verwandelt sich das dann.
Fight Club Vibes.
Ja, das wäre.
Wir bräuchten auch ein Bravo Traube Spiel Film.
Stimmt, die Bravo Traube.
Quatsch, Trauben, Matsch, die Trauben.
Weißt, da hatte ich mal so ein richtiges Trauma. Ja, ich hatte das. Und das war ja Knete. Und ich habe das dann so eine Weile nicht gespielt und mache dann diese Dosen auf, irgendwann, um diese Knete rauszuholen. Und dann war das so verschimmelt da drin, dass das sich bis oben hin gefüllt hatte. Und ich habe mich, glaube ich, als kleiner Junge übergeben, weil ich das so eklig fand. Und dann habe ich nie wieder dieses Spiel angefasst. Weil, macht Sinn, weil ich konnte ja auch die Knete nicht mehr benutzen.
Das hast du dein Geburtstagsgeschenk für dieses Jahr. Kriegst du ein Bravo-Traube.
Bravo-Traube, genau. Mit Bravo-Schimmeltraube.
So, also, ein Hot Wheels-Film.
Kann, ey.
J.J. Abrams,
Matchbox ist auch angekündigt.
Genau, Matchbox finde ich auch krass, weil Matchbox wurde gekauft, um quasi den Markt zu übernehmen, weil die erstmal ein Konkurrent war. Und jetzt soll ein Matchbox-Film mit Jessica Biel und John Cena kommen, aber auch ein Hot Wheels-Film von J.J. Abrams und John Chu. Das wirkt so wie zugelost beim Wichteln, wer muss welchen Film machen. Aber im Grunde sind es immer Geschichten um schnelle Autos, Autorennen. Also das sind doch Fast and Furious-Ideen, die dahinter stehen.
Ja,
oder?
Klar.
Alles andere.
Also John Cena klingt dann auf jeden Fall nach Komödie beim Matchbox-Film. Der soll auf Apple TV im Oktober diesen Jahres schon kommen. Also ich bin...
Stimmt.
Ja.
Stimmt.
Also ich bin sogar relativ sicher, sogar schon ein Bild davon gesehen zu haben. Also der Matchbox-Film wird auf jeden Fall zuerst kommen. Ja, ihr wissen alle, so mit Autorennsachen, da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Aber Hot Wheels habe ich früher zumindest ganz gerne mal gespielt mit. Also, aber ich finde, das ist so, es gab ja diese Loopings und dann hast du diese kleinen Matchbox reingemacht.
Wirklich, ich habe dann immer so die Vibes, ich hatte sowas nicht.
Ich auch nicht. Ich habe das immer
traurig, wenn
ich habe das bei Freunden gespielt. Wir hatten tatsächlich nicht das Geld, um sich diese Dinge zu leisten. Aber ich fand auch immer, selbst als Junge schon, dann hast du diese so reingemacht, dann sind die einmal durch ein Looping gefahren und dachten so, und dann machst du sie nochmal rein und denkst so, und dann will ich schon nicht mehr. Das fand ich immer übelst langweilig, diese Dinger. Es gab aber auch noch so eine Rampe, wo du so wegschießen konntest. Und, das fand ich mega geil, Ich weiß nicht mehr, ob das Hot Wheels oder Matchbox war, aber es gab die, die sich unter Wasser konntest du
die... Eine komische russische Marke da, dieses eine Auto, dieses weiße...
Transformitski, der russische Roboter, der verwandeln kann.
Bumblebeansko.
Ja. Und die konnten die Farbe wechseln, wenn du sie unter Wasser gehalten hast.
Ja, mit der Wärme, ne? Oder in den Händen.
Ja, aber war das Matchbox oder das Hot Wheels?
Keine Ahnung.
Weiß ich auch nicht mehr.
Das stimmt,
aber
diese
sowas
Thermodinger.
Fand ich geil. Also natürlich auch nur 15 Sekunden lang, aber ey.
Ja, aber immer wieder. Es konnte immer man so wieder. Eine Woche später dann auch nochmal rausholen. Magic 8 Ball, das ist diese Kugel, die man schüttelt und die dir was sagt, ne?
Ist das so?
Frage ich mich.
Ich weiß gar nicht, was das ist. Das sieht so aus wie die 8 beim Billard.
Ja, das ist so diese, ja, das ist so diese Kugel, die man schüttelt und dann kriegt die eine Ansage. Da kannst du sagen, werde ich später glücklich heiraten. Dann sagt die so Jumanji-mäßig.
Sieht nicht gut aus.
Nicht, ja, so ungefähr. Ja. Das ist so ein Horoskop zum Schütteln. Das ist Magic 8 Ball. Und das soll jetzt eine Serie werden von M. Night Shyamalan, aber klingt dann halt, als könntest du so ein bisschen Black Mirror draus machen.
Ne, oder sowas wie Obsession. Ja. Obsession oder Witcher, so eine Horror- oder Mystery-Reihe.
Was ja wirklich nicht
was immer dir vorausgesagt wird, tritt dann auch ein.
Dann müsste man eigentlich auch einen Glückskeks-Film machen können.
Ja.
Aus so einem Horror-China-Restaurant, wo immer, wenn die Gäste rausgekriegt sind, Glückskeks und dann werden die einzelnen Geschichten, weil es wird dann wahr. So.
Gibt es 100% schon irgendeine Twilight Zone-Episode zu, ja. Oder? Freaky Friday?
The Fortunate Cookie.
War da ein Glückskeks involviert? Weiß ich gar nicht mehr.
Okay, Barney-Film, dieser rosa Dino, das ist doch in Deutschland kein Ding gewesen, oder? Das ist
nee,
doch
also es gab so ganz viele Sachen, sind ja in Deutschland so kein Ding gewesen. Also ich habe gesehen, das ist auch ein Matt Mason-Film, habe ich noch nie von gehört. Das wird wahrscheinlich die Billigvariante von G.I. Joe gewesen sein. Also ganz viele Spielemarken haben jetzt auch nicht so den internationalen Appeal. Du meinst Barney and Friends, ne?
Ja, ja.
Also es gab es in Deutschland, aber ich würde sagen eher so...
Für mich war das immer so eine Kreuzung aus den Teletubbies und der Sesamstraße.
Hier steht, however, the movie has been described as an A24-type surrealist film similar to Being John Malkovich or Adaption. Es wird produziert von Daniel Kaluuya und geschrieben von Ayo Edebiri.
Ayo Adebiri ist halt super aus The Bear. Also das sind ja auch spannende Namen eigentlich. Und daraus dann...
So einen surrealen Film kann ich mir vorstellen.
Ich weiß auch nicht, Whack-A-Mole soll gemacht werden. Das ist dieses Ding, wo ihr einem Maulwurf auf den Kopf kloppt.
Genau, wo die so aus Löchern kommen. Whack-A-Mole ist aber auch so ein Prinzip, was ja auch schon...
Was ist das für ein Film? Andererseits, ey, wenn du aus Five Nights at Freddy's...
Ja, wobei, also Five Nights at Freddy's hat ja so eine Geschichte und so eine Mystery-Komponente, aber Whack-A-Mole ist einfach ein Spiel, wo du...
Aber sind auch irgendwelche Figuren? Ja, und dann vielleicht werden die aggressiv, die Maulwürfe.
Stimmt, das könnte sowas sein wie Hoppers. Du haust diese Maulwürfe und stellst sich heraus, die haben ein Leben.
Die hauen zurück?
Nee, die sitzen dann unten da und haben ganz da Kopfschmerzen.
Ja.
Und dann haben die so, es gibt dann aber auch eine Kooperation mit Aspirin noch, weil die sich das Zeug immer reinhauen müssen. Und davon werden sie wahnsinnig und fressen dann Menschen auf.
Das ist eine deutsche Erfindung, Aspirin.
Ja?
Ich glaube, Bayer
ist deutsche Erfindung.
Das ist doch Bayer am bekanntesten, glaube ich. Neben ihrem Super Monsanto kaufen. Naja, haben wir noch was?
Ich glaube nicht.
Also es gibt noch Sachen wie Polly Pocket, okay, ist Barbie.
Ey, Polly Pocket habe ich früher geliebt. Meine
ich habe das als Kind nicht verstanden. Das habe ich wirklich, wo du mal sagst, es hat mich dann und dann schon nicht interessiert, fand ich das eigentlich alles ganz interessant als Kind. Was ich nie verstanden habe, schon als Sechsjähriger, warum will ich eine Babypuppe, die sich einscheißt?
Nein, das war nicht Polly Pocket.
Nicht, ich meine generell, es gab ja diese...
Das war Baby Born.
Baby Born, sie pullert ein. Was? Was ist das denn für ein Müll?
sie macht alles dreckig. Und wäre auch noch geil, wenn sie eine Funktion hat, wenn sie dich nachts um 3 random weckt.
Was ist das denn? Nein, wer will das? Polly Pocket, ja, was ist das? Ist so die so Barbie in klein und günstiger? Oder?
Ja, günstig nicht unbedingt, aber das waren so kleine Miniaturwelten, wo du dann so manchmal so eine Muschel hattest, die hast du aufgemacht und dann konntest du so eine Figur, die war ungefähr so groß, da reinstecken.
Ich habe das bei Freunden gesehen vor 2 Wochen. Wirklich, die Kinderzimmer sind so voll. Jetzt sehe ich das hier.
Ja,
so ein kleinen.
Meine Schwester hat das geliebt. Und
31,85 für so eine Herzschatulle.
Ja, und dann habe ich da früher mal mitgespielt.
Ach, deswegen, weil es so in die Tasche passt oder weil sie in der Tasche ist quasi. Mhm. Jetzt ergibt ja voll Sinn.
Und ich mochte es schon immer so, ich habe so ein Fable für Miniaturwelten gehabt. Deswegen war Polly Pocket voll mein Ding.
Ich habe zu Hause noch ein nicht zusammengebautes, magst du ja gar nicht, musstest du ja mal machen. Bucknook. Hast du schon mal ausgeführt.
Ein was?
Bucknook.
Ach so, diese Dinger. Ja. Ja, dafür habe ich zu große Hände.
Okay.
Ja, also da kommt was auf euch zu.
Von Mattel.
Und auch auf
und
uns.
Co.
Und ich kann jetzt schon sagen, ich freue mich auf jeden einzelnen.
Es wird super.
Es wird ganz toll.
Nächste Woche ist der Steffen Gerlach zu Gast. Wenn ihr Fragen habt, ne, also das ist einer der Geschäftsführer von Cape Light Pictures, der ja auch so Filme, hat er ja alles mal erzählt, vor, muss auch schon 2-3 Jahre her sein, dass er hier war. Falls ihr ganz besondere Fragen habt, dann schmeißt ihr mal bei Spotify nur in die Kommentare rein.
Wir reden über The Furious, den besten Actionfilm von allen Jahren.
Wo hat er den wie gesehen? Wie kriegt er den Zuschlag? Wie ist das gelaufen? Aus Cannes meinte er, hat er spannende Geschichten mitzubringen. Und
warum haben wir keine Nebenrolle in dem Film?
Ja. Vielleicht muss man mit Steffen mal auf ein Festival und der führt uns dann so durch die Welt, wie das so abläuft. Eines Tages.
Mama, werden wir ihn.
Bis nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.